Handlungsfrei, der Podcast über alles und nichts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Mein heutiger Gast heißt genau wie ich Eva und die Eva stellt sich jetzt einmal vor.
Hallo, ich bin die andere Eva.
Ich bin heute hier, um mit der Eva über das Dasein als Bibliothekarin zu reden und allem, was damit so zusammengehört. Ergo kennen wir uns aus dem Studium. Ich bin 32 Jahre alt und ich komme aus einem kleinen Ort im Allgäu, relativ gar nicht so weit weg von München. Der nächste Ort, der in der Nähe ist, den man kennen könnte, ist Landsberg am Lech. Ich habe 2014 angefangen, als Bibliothekarin zu arbeiten und mache das bis heute sehr, sehr gerne. Fühle mich also auch befähigt, über den Job zu sprechen. Und neben der Tatsache, dass ich ganz happy bin, dass ich diesen Beruf habe, weil ich ihn echt gerne mache, in meiner Freizeit, wenig überraschend, lese ich ganz gerne, mache aber auch so gängigen Sport, bin gerne auf Konzerten, sofern es die Weltsituation zulässt, habe einen ganz, ganz süßen Hund, den ich mit der Familie teile und red gern Unsinn manchmal und bin albern, so viel zu meiner Person.
Ja, ich finde es auch sehr schön, dass wir jetzt über das Thema reden, weil das tatsächlich eins der ersten Themen war, die ich immer so auf dem Schirm hatte für den Podcast. Ist natürlich speziell und wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr in unsere Fachsprache abrutschen, weil das natürlich auch geeignet sein soll für Leute, die mit Bibliotheken und unserem Job jetzt nicht so viel am Hut haben. Aber ja, wie Eva schon gesagt hat, wir haben uns im Studium kennengelernt in Stuttgart an der Hochschule der Medien, wo wir 2011, also mittlerweile vor 10 Jahren, angefangen haben, ein schönes Fach zu studieren, das sich da nennt Bibliotheks- und Informationsmanagement. Mhm. Wobei ich glaube, das ist mittlerweile anders heißt. Ich glaube, diese ganzen bibliothekarischen Studiengänge wurden mal umbenannt, damit sie moderner und cooler klingen.
Ja, ja, es durchläuft auch immer so ein Veränderungsprozess. Also ich meine, ich glaube nicht, dass sich viel an den Inhalten ändern, außer das, was sich sowieso ändert durch dynamische Digitalisierungsprozesse. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt.
Ja, ich weiß auch nicht, wie es jetzt in Stuttgart aktuell heißt. Aber ich hatte das Gefühl, dass die meisten Hochschulen jetzt in den letzten Jahren sich irgendwie einen neuen Namen überlegt haben. Aber unabhängig davon habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht einsteigen damit, dass wir mal so ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir jetzt beruflich da sind, wo wir gerade sind. Also wie wir zu dem Studienfach gekommen sind, was danach passiert ist. Und ich würde sagen, du kannst ja einfach mal anfangen, weil ich auch sagen muss, dass ich das bei dir gar nicht so genau weiß. Von daher ist es für mich jetzt auch sehr spannend, das einfach mal so gebündelt von dir zu hören.
Es ist witzig, dass du es sagst, weil in dem Moment, wo du angefangen hast, habe ich mir gedacht, ob ich das von dir weiß. Und dann ist mir automatisch eingefallen, weil ich dich meine erste Erinnerung an dich ist, wo wir diese Karte haben bepinnen müssten in der Vorstellungsrunde und du von so viel weiter weg kamst als die meisten von diesen Südlingsflüchtlingen da.
Stimmt.
Okay, wie ich dazu kam. Ich kam dazu, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich Journalistin werden. Das war mein Berufswunsch nach dem Fachabi und ich habe nach dem Abitur 2 Jahre lang gejobbt und Praktika gemacht, alles in diese Richtung und fand es auch ganz toll und habe dann aber mit einem leitenden Redakteur in der Zeitung, wo ich damals war, gesprochen. Und der hat mir ans Herz gelegt, da war ich 20, der hat mir ans Herz gelegt, Mädle, studier noch was. Aus diversesten Gründen. Zum einen hat er mir, glaube ich, nicht die entsprechende Reife zugesprochen, die man gebraucht hätte, um sich für so ein entsprechendes Volontariat, ein Zeitungsvolontariat zu bewerben, gebraucht hätte. Zum anderen glaube ich, dass es nie verkehrt ist, gerade wenn man in dem journalistischen Sektor geblieben wäre, da vielleicht noch einen Abschluss vorweisen zu können. Und ich habe mir damals gedacht, ich war auch nach 2 Jahren, ich wollte noch ein bisschen halt weitermachen mit meiner Ausbildung, so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, ich schaue mir mal um mit meinem grottenschlechten Abitur, wo ich hingehen kann. Und das mit dem Bibliotheksmanagement, das war relativ naheliegend, aufgrund der Tatsache, dass ich halt wirklich schon wahnsinnig lange und gerne und viel gelesen habe. Das ist jetzt auch der Aspekt, wo ich immer ein bisschen schmunzeln muss, wenn wir jetzt Bewerbungen für Praktikumsplätze kriegen und die Jugendlichen alle schreiben, oh, sie lesen so gerne, weil ich mich da sehr an die eigene Nase gefasst fühle. Und habe dann mich, glaube ich, auf Bibliotheksmanagement und noch auf 2, 3 andere Sachen beworben und da kam dann eben die Zusage. Und das erschien mir einfach wie ein Fingerzeig des Universums, dass es A, halt in Stuttgart ist und also Stuttgart war und nicht so wahnsinnig weit weg war von diesem bereits besprochenen
Örtchen im Allgäu und der Studienplaner schien mir auch toll und Hochschule der Medien klang auch so verheißungsvoll und diese ganzen Geschichten und dann dachte ich mir, ich gebe dem Ganzen mal einen Versuch. Ich probiere es mal aus. Und dann haben wir angefangen zu studieren und die ersten 3 Semester waren damals zumindest jetzt nicht so voller, war auf jeden Fall nicht der Nabel der Welt quasi, was Spannung und Spaß betrifft, weil die ersten 3 Semester doch sehr, sehr theoretisch waren. Aber irgendwie hat es mir dann doch so gut gefallen. Und dann war immer der Plan, den Abschluss zu machen und dann zurück in den Journalismus zu gehen. Ich habe auch, sofern man kein Pflichtpraktikum hat machen müssen, weil das ja doch eine Fachhochschule ist mit diversen Pflichtpraktika, habe ich auch immer weiter gearbeitet in dem Bereich. Aber je länger man einfach studiert hat, desto mehr war da einfach die Bibliothekswelt da. Das hat mir auch immer gefallen. Und irgendwann so ab dem Praxissemester wusste ich eigentlich schon, dass ich nicht mehr zurück in Journalismus gehe. Und das hat sich dann bewahrheitet. Und ich habe es auch nie bereut. Und meine Mutter mit Sicherheit auch nicht. Die hat wahrscheinlich 10 Kreuze geschlagen, als dann klar war, dass ich dann mich doch dem öffentlichen Dienst verschreiben würde. Aber ja, so kam es bei mir. Also ich bin tatsächlich mehr oder weniger reingestolpert. Das ist eigentlich ein Beruf, wo sich dann niemand gewundert hat, dass ich ihn gemacht habe. Aber es war nicht mein erster Wunsch.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Beruf, in dem viele Leute über Umwege landen. Also wenn ich mich mal so zurückerinnere an die Leute, die mit uns studiert haben, da waren ganz viele dabei, die vorher schon was anderes mal ausprobiert hatten.
Oh ja.
Und bei mir ist es ja im Grunde ein bisschen ähnlich. Also ich habe nach dem Abi erstmal ganz lange überlegt, was will ich überhaupt studieren? Also ich wusste, dass ich studieren will, aber nicht was. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren.
Ah, stimmt.
Genau, das habe ich eigentlich auch ganz gerne gemacht. Also inhaltlich fand ich das immer interessant und ich interessiere mich bis heute auch für so Rechtsthemen. Das Problem war eher, dass ich das Gefühl hatte, es ist einfach so unsicher, ob ich das schaffe und jede neue Klausur und jede Hausarbeit war irgendwie immer ein bisschen zittern und ja, dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass das so eine Welt für sich ist, die dann irgendwie doch nicht so ganz die richtige für mich war oder wo ich nicht reingepasst habe, vielleicht auch so rum. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das abzubrechen und dann stand ich wieder da und dachte, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich eigentlich einfach mal so ein bisschen überlegt, was kann ich ganz gut, was interessiert mich? Und auf der Basis habe ich einfach mal geschaut, was kann man denn eigentlich noch so studieren? Also weil man ja doch immer so die klassischen Fächer im Kopf hat. Und irgendwie bin ich dann auf dieses Studium in Stuttgart gestoßen. Und bei mir war es auch tatsächlich so, dass auch die Hochschule irgendwie mich direkt sehr angesprochen hat. Also ich weiß noch, dass damals irgendwie, ich glaube, meine Schwester war es, die dann irgendwann mal sagte, so, das sieht irgendwie fast aus wie so eine teure Privathochschule. Bist du dir sicher, dass das eine ganz normale staatliche FH ist?
Ja, ja.
Und war es aber tatsächlich. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, so, ich probiere das jetzt aus. War natürlich ein gewisses Risiko dahinter, weil ich wusste wirklich so gut wie nichts über diese Bibliothekswelt. Also ich habe auch gerne gelesen und wir hatten auch immer einen Bibliotheksausweis. Und interessanterweise haben auch meine Eltern sich in einer Bibliothek kennengelernt.
Wow.
Das erzähle ich immer ganz gerne. Also im Prinzip müsste mein bibliothekarischer Lebenslauf schon bei meiner Geburt anfangen. Und ja, also es war natürlich trotzdem aber irgendwie völlig unklar, was passiert jetzt. Und ich wusste natürlich auch, jetzt ein zweites Studium nochmal abbrechen ist irgendwie keine Option. Und es hat mir dann aber direkt total gut gefallen, auch weil zusätzlich zu der vielen Theorie, von der du ja schon gesprochen hast, es so war, dass wir direkt nach dem ersten Semester auch ein Praktikum machen mussten.
Ja.
So dass man sehr früh schon merken konnte, ist das jetzt etwas, was ich auch in der Praxis gerne machen möchte. Und dieses Praktikum habe ich damals im Deutschen Literaturarchiv gemacht, also mehr im Archivbereich, den ich auch bis heute immer noch ziemlich spannend finde. Und das war direkt so super, hat mir total viel Spaß gemacht und war wirklich halt einfach, ja, dann wirklich so richtig der Schritt in diese Welt, wo ich gemerkt habe, okay, hier passe ich rein, hier bin ich gerne. Und dann wusste ich, ich ziehe das durch. Ja, also auch da so ein bisschen reingestolpert und habe auch aber dann einfach auch gemerkt, dass da viele dabei waren, die da reingestolpert sind und die zum Teil vorher auch schon noch länger was anderes studiert hatten und das dann abgebrochen haben. Und das war für mich auch einfach nochmal eine ganz schöne Bestätigung, dass es okay ist, wenn man sich nach dem Abi nicht direkt richtig entscheidet, weil damit habe ich schon gehadert mit diesem Jurastudium abbrechen. Und ja, das war so der Einstieg bei mir. Genau. Und dann haben wir 3 Jahre studiert, haben einen Bachelorabschluss gemacht. Und ab da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wie es bei dir weiterging.
Ich habe diese Pflichtpraktika, die du schon erwähnt hast, das hat sich bei uns so zusammengesetzt, dass man 2 Praktika 6 Wochen hat machen müssen. Und halt dann das 5. Semester war bei uns ein komplettes Praxissemester, also beziehungsweise regelkonform 5. Semester. Ein paar von uns haben das auch dann im 6. gemacht und haben noch eins angehängt und so.
War das nicht im 4. sogar schon?
War das im 4.? Kann schon sein.
Ich meine, es wäre das 4. gewesen und dann hatten wir noch 2 normale Semester danach. Ist auch nicht so wichtig, ist ja inhaltlich das Gleiche.
Auf jeden Fall dieses Praxissemester. Nein, ich habe eins dieser beiden Kurzpraktika in München gemacht. Ich bin ja ursprünglich nicht weit weg von München und habe dann in der Zeit zu Hause gewohnt bei meiner Familie und habe in der Münchner Stadtbibliothek, in der Stadtteilbibliothek Bogenhausen dieses Kurzpraktikum gemacht. Das war mein 2., wenn mich nicht alles täuscht, und fand es da total toll. Die Münchner Stadtbibliothek ist das größte öffentliche Bibliotheksnetz in Deutschland und dementsprechend ist es halt so, dass es ganz viele verschiedene Abteilungen gibt und ganz, ganz viele Kollegen und auch sehr viele Möglichkeiten, so in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern. Und die haben auch ein wirklich tolles, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, ein tolles Programm für Praktikanten, wo man auch wirklich, egal wie lange man dort ist, man in jede Abteilung reinschauen kann. Und ich habe da dieses Praktikum gemacht und ich war total begeistert. Und eigentlich war mir ab dem Zeitpunkt auch klar, dass ich da ganz gern wieder hin zurück möchte. Also langfristig gesehen auch nach dem Abschluss. Und habe mir eigentlich ganz gute Chancen eingeräumt, weil ich ja dieses Praktikum schon gemacht habe. Und siehe da, auch kurz vor unserem Abschluss war dann entsprechend eine Stellenausschreibung. Ich habe mich beworben und bin auch eingeladen worden und konnte dann aber nicht zu diesem besagten Vorstellungsgespräch, weil wir da, also ich zumindest meine allerletzte Klausur an dem Tag geschrieben habe und war blutehrt, wie man hier sagt, weil das hat so perfekt gepasst für mich. Und habe dann auch darum gebeten, ob ich es vielleicht schieben kann und habe halt dann da auch gehört, dass ich halt nachgerückt bin und dass das halt leider nicht geht. Und habe dann aber Glück gehabt, weil die damalige Leitung von den sozialen Bibliotheksdiensten, das ist in München so, die Münchner Stadtbibliothek hat einen mobilen Medienhausdienst. Das bedeutet, das sind Kollegen, die einzelne Nutzer, die schwer erkrankt sind oder bettlägerig sind, aus anderen Gründen etc. anfährt und sie mit Medien versorgt. Und die andere Hälfte von dieser Abteilung sind, ich glaube, inzwischen sieben Krankenhausbibliotheken in ganz verschiedenen Ecken der Stadt, die Stadtbibliothek zusammen mit den Krankenhäusern betreibt. Und die haben zu der damaligen Zeit eine Springerstelle ausgeschrieben gehabt und haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann war das dann mein Einstieg bei der Münchner Stadtbibliothek. Und dann habe ich am 1. April 2014 da angefangen zu arbeiten, war 1,5 Jahre dann tatsächlich als Springkraft tätig und habe dann aber nach 1,5 Jahren festgestellt, dass es jetzt für mich an der Zeit wäre, mal einen festen Ort zu haben und eine feste Stelle zu haben, und war bis zu dem Zeitpunkt ja, abgesehen von den 6 Wochen Praktikum, nie in der Stadtteilbibliothek fest und habe mich dann auf eine Stelle in die Stadtteilbibliothek in Maxvorstadt beworben. Maxvorstadt ist, also vielleicht bekannterer Stadtteil von München ist Schwabing. Maxvorstadt ist direkt neben Schwabing und war dann dort bis letztes Jahr im Juni. Mhm. So viel zum Thema Stadtbibliothek. Das ist nämlich eine öffentliche Bibliothek. Werden wir gleich noch drüber reden. Unterschied öffentliche und wissenschaftliche Bibliothek. Ich bin jetzt seit Juli 2020 bin ich in Augsburg in der Hochschulbibliothek und mache da gerade eine Mutterschaftsvertretung. Der Grund dahinter ist folgender: Ich habe mich immer ein bisschen unterbewusst gefragt, ob mir was entgangen ist, weil ich nie in der wissenschaftlichen Bibliothek war. Und da kam die Stelle in Augsburg wie gerufen. Das geht jetzt noch bis Herbst. Und danach gucke ich mal, wo ich hingehe. Genau.
Können wir gleich noch drüber sprechen, so was dir jetzt am Ende besser gefällt oder was du jetzt gerne in Zukunft machen würdest.
Sehr gerne. Aber wie war es bei dir?
Ja, also ich habe nach dem Bachelor oder eigentlich schon während des Bachelors mich entschieden, auf jeden Fall noch einen Master zu machen. Weniger aus dem Grund, dass ich irgendwie großartige Ambitionen hatte, karrieretechnisch, sondern mehr aus dem Grund, dass ich einfach, als wir unseren Abschluss gemacht haben, mit 23 irgendwie das Gefühl hatte, ich muss ja vielleicht jetzt noch nicht anfangen zu arbeiten oder ich bin vielleicht auch noch nicht so weit. Und gleichzeitig hatte ich aber auch Lust darauf, einfach auch nochmal in eine andere Stadt zu ziehen, nach 3 Jahren Stuttgart und habe mich dann dazu entschieden, in Leipzig den Master zu machen. Der hieß dann Bibliotheks- und Informationswissenschaft, also wieder ein anderer Name. Ist auch ein bisschen sprechend für die Unterschiede zwischen den beiden Hochschulen. Also es war schon eher traditioneller in Leipzig und hatte schon mehr mit Wissenschaft als mit Management zu tun im Vergleich zu Stuttgart. Also es ist so meine Erfahrung zumindest. Und war aber auch wirklich sehr gut, weil wir einfach da nochmal zusammengekommen sind mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Also wir waren 22 Leute in diesem Masterstudiengang, um auch mal so die Dimensionen zu benennen. Im Bachelor waren wir, glaube ich, so 50 oder so.
Mindestens.
Ja, und es war in Leipzig tatsächlich damals ziemlich genau 50-50 von Leuten, die schon in Leipzig den Bachelor gemacht hatten und Leuten, die von anderen Hochschulen gewechselt sind zum Master. Und ich war die Einzige, die aus Stuttgart kam. Aber wir waren dann tatsächlich relativ bunt gemischt und das war total spannend, einfach nochmal zu sehen, wie unterschiedlich diese Studiengänge aufgebaut sind zum Teil. Ja, ganz andere Erfahrungen von Leuten nochmal mitzubekommen, die natürlich auch ihre Praktika woanders gemacht haben und so. Also das fand ich einfach nochmal total bereichernd für mein Bild von diesem Beruf und dann auch natürlich nochmal ganz andere Professoren. Und in Leipzig hatten wir auch sehr viele Dozenten, die aus der Praxis kamen, also die zum Beispiel Bibliotheksleiter waren oder auch in der Deutschen Nationalbibliothek gearbeitet haben, die ja in Leipzig zum Teil ansässig ist. Und das war wirklich waren nochmal sehr spannende 2 Jahre. Und da war es dann aber tatsächlich auch so, dass ich zum Ende hin, als ich dann meine Masterarbeit geschrieben habe, irgendwie auch so gemerkt habe, so es reicht mir jetzt mit Studieren. Also ich habe immer gerne studiert, aber an dem Punkt war ich einfach ja so ein bisschen genervt von diesem ganzen Kram drumherum. Ne, hier muss man wieder eine Frist einhalten und da muss man wieder irgendwas abgeben. Und das war auch in Leipzig leider alles nicht so schön digital und online möglich, wie wir das aus Stuttgart kannten, sondern man musste ganz viel ins Studienbüro laufen und hier wieder was kopieren und unterschreiben lassen und so. Und irgendwie dieses ganze Drumherum, davon hatte ich so ein bisschen die Nase voll und habe dann gemerkt, okay, dann ist jetzt auch irgendwie der Zeitpunkt gekommen, wo du ins Berufsleben einsteigen kannst. Und ich habe im Gegensatz zu dir, habe ich nie in einer öffentlichen Bibliothek irgendwas gemacht, also in der Stadtbibliothek zum Beispiel, nie ein Praktikum gemacht oder so, weil mich das einfach irgendwie nie gereizt hat. Ich wollte immer gerne so in diesen wissenschaftlichen Bereich und habe dann dementsprechend mich auch fokussiert bei den Bewerbungen, die ich dann geschrieben habe, parallel zu meiner Masterarbeit. Dazu muss ich noch sagen, dass es im Bibliothekswesen leider ein bisschen so ist, dass man von so einem Master erstmal gar nicht so wahnsinnig viel hat, weil es einfach im Prinzip keine wirklichen Masterstellen gibt. Also es gibt so die typische Bachelorstelle, das ist so die Standard-Bibliothekarsstelle. Und dann gibt es natürlich Führungspositionen, für die man dann einen Master braucht, aber die bekommt man ja direkt nach dem Studium nicht und die wollte ich auch nicht direkt danach.
Ja, klar.
Und das war aber tatsächlich so, dass uns allen im Master das relativ klar war, dass wir eigentlich nicht drumherum kommen werden, erstmal eine Weile auf einer Bachelorstelle zu sitzen und dann weiterzuschauen. Und deshalb habe ich damals mich dazu entschieden, parallel zu meiner Masterarbeit schon Bewerbungen zu schreiben, weil ich wusste, wenn ich erstmal fertig bin mit dem Master, kann es sein, dass ich bei Bachelorstellen tatsächlich aussortiert werde, weil ich überqualifiziert bin. Das ist ja im öffentlichen Dienst immer so ein bisschen schwierig und ich würde sagen, ungefähr 90-95% der Stellen im Bibliothekswesen sind nun mal öffentlicher Dienst. Und deshalb habe ich das so gemacht. Es war dann eine relativ stressige Zeit, weil ich auch, also ich komme ja aus Mönchengladbach eigentlich und hatte in der Zeit in Leipzig, obwohl ich die Stadt sehr, sehr gerne mag und mich wohlgefühlt habe, aber trotzdem so aus ja privaten Gründen mich dazu entschieden, doch wieder nach NRW zurückzugehen nach dem Studium. Und habe mich dann so eigentlich auf fast alles beworben, was irgendwie in Frage kam in NRW. Und bin dann in Dortmund gelandet, an der Fachhochschule. Und wo du vorhin sagtest, du konntest dein Vorstellungsgespräch damals nicht wahrnehmen. Bei mir war es ganz lustig, weil ich hätte dieses Vorstellungsgespräch für meine Stelle, auf der ich immer noch bin, beinahe abgesagt. Beziehungsweise ich hatte es eigentlich schon abgesagt, weil ich nämlich für genau den gleichen Tag ein Vorstellungsgespräch für eine andere Stelle noch bekommen habe,
okay,
die mich etwas mehr gereizt hatte, weil die nämlich damals schon unbefristet war.
Mhm.
Dann habe ich in Dortmund angerufen und habe gesagt, kann ich vielleicht irgendwie einen Tag später kommen oder so? Und dann sagten die, nee, das geht nicht, wir ziehen das alles an einem Tag durch. Und dann habe ich schon gesagt, ja, dann kann ich leider nicht kommen.
Mhm.
Und dann habe ich mit meinen Eltern telefoniert und meine Mutter sagte dann, ruf mal an und frag, ob du morgens schon kommen kannst, statt wie geplant nachmittags. Mhm. Und wenn die ja sagen, dann schaffen wir das, dann machst du beides an einem Tag und ich fahre dich hin und her zwischen diesen beiden Vorstellungsgesprächen. Ja, dann habe ich da wieder angerufen und hatte am Telefon schon das Gefühl, dass er das ganz gut fand, dass ich dann gesagt habe, ja, ich komme doch, ich mache es irgendwie möglich. Mhm. Ja, und letztendlich war das mein allererstes Vorstellungsgespräch für einen Job nach dem Studium, das ich fast abgesagt hätte. Und ich wurde an dem Tag noch 2 Stunden nach dem Gespräch angerufen und mir wurde dieser Job angeboten.
Sehr wundervoll.
Also total verrückt. Und ich habe dann noch überlegt, ob ich den annehmen soll, weil das damals auch eine Elternzeitvertretung war mit einer Befristung auf ein Jahr. Mhm. Und habe dann wirklich gedacht, machst du das jetzt oder nicht? Und habe mir dann aber gedacht, na ja, der Ruhrpott ist halt ja so ein dicht besiedelter Raum mit so viel Großstädten auf einem Haufen. Wenn du nach einem Jahr dir was Neues suchen musst und nicht umziehen willst, dann ist das eigentlich im Prinzip die einzige Gegend in Deutschland, in der das irgendwie realistisch ist. Mhm. Deshalb habe ich das dann angenommen, ja, und habe mich auch direkt wohlgefühlt und habe dann erstmal eine Verlängerung bekommen, eine Projektstelle von 5 Jahren, was im Bibliothekswesen sehr, sehr selten ist. Also grundsätzlich sind sowieso sehr viele Stellen leider befristet, also unbefristete Stellen. Öffentlicher Dienst ist nicht mehr das, was es mal war. Das ist zumindest in den Bibliotheken eher selten. Und da habe ich schon Glück gehabt. Und ja, jetzt vor kurzem konnte ich dann tatsächlich auch endlich einen unbefristeten Vertrag unterschreiben.
Das ist so mega.
Und habe dieses Jahr mein 5-jähriges Dienstjubiläum, was irgendwie völlig verrückt ist, weil ich wirklich nicht damit gerechnet habe, dass ich in meinem ersten Job nach dem Studium direkt so lange bleiben würde. Mhm. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, weil ich mich wohlfühle und weil ich auch einfach Dortmund mag und hier irgendwie ja auch Freunde habe und so mittlerweile und gar nicht so Lust drauf hätte, jetzt nochmal in absehbarer Zeit irgendwie mir was Neues suchen zu müssen. Ja, genau, da bin ich jetzt.
Und weil das so schön ist, bleibst du einfach da, würde ich mal sagen. Vielleicht noch ein bisschen länger.
Ja, erstmal schon. Also jetzt muss ich ja mir zumindest keinen Druck mehr machen, ne? Also ich hatte natürlich dann irgendwie auch, nächstes Jahr wäre eigentlich mein Vertrag ausgelaufen für diese Projektstelle. Und da habe ich schon immer mal geguckt und gedacht, oh, vielleicht musst du dann bald irgendwie dich doch wieder irgendwo bewerben. Und jetzt kann ich das halt alles entspannt angehen. Also ich muss jetzt nicht in meinem ersten Job nach dem Studium für immer bleiben. Mhm. Aber ich kann jetzt halt ganz in Ruhe gucken, wie sich das Leben so ergibt.
Das ist wundervoll. Das ist einfach schön. Wo ich ganz gerne gleich noch anknüpfen möchte. Also ich finde, dass eine der größten Problematiken auch so bezüglich Menschen zu motivieren, halt auch den Master zu machen, und das regt mich auch immer schrecklich auf, wenn ich sehe, dass Stellen ausgeschrieben sind und da steht Bachelor oder Master dran. Du hängst ja nicht den Master dran, nur um dann einfach mal frohmutes und ein fröhliches Liedchen pfeifend eine Bachelorstelle zu beackern.
Ja, aber es ist unfair wie Sau.
Ja, genau. Und das passt natürlich jetzt auch gut zu dem, was du vorher gesagt hast mit dem Gehalt. Also das ist ja, glaube ich, so eins der Grundthemen. Reich wird man in dem Beruf definitiv nicht. Das wussten wir alle von Anfang an, glaube ich. Und öffentlicher Dienst ist da ja sowieso so ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig ist natürlich so diese Sicherheit durch diese ganzen befristeten Stellen auch nicht mehr so gegeben. Das war ja früher immer so der Kompromiss. Ich verdiene jetzt nicht die Welt, aber dafür habe ich einen sicheren Job.
Ja.
Das ist nicht mehr so. Das hängt natürlich in den Bibliotheken auch viel damit zusammen, dass das eben ja eine Frauendomäne ist. Mhm. Also es wird wirklich größtenteils von Frauen gemacht. Und da ist natürlich dann häufig mal der Fall Elternzeit oder Mutterschaftsvertretung, was andererseits einem natürlich wieder die Chance bietet, überhaupt mal irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen. Also bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich direkt an meinem ersten Arbeitstag von einem Kollegen erfahren habe, dass die Kollegin, die damals schwanger war, auf gar keinen Fall sofort wieder Vollzeit arbeiten wird, wenn sie nach ihrer Schwangerschaft und Elternzeit wiederkommt. Das heißt, er hat mir gesagt, eine halbe Stelle bleibt da auf jeden Fall übrig und dann gucken wir mal. So. Genauso lief das dann auch. Das ist dann vielleicht ein Vorteil. Aber ja, also was die Bezahlung angeht, ich meine, das ist jetzt im öffentlichen Dienst ja auch kein Geheimnis. Jeder kann sich ja in unserem Fall den TVL oder auch TVÖD, je nachdem, wo man arbeitet, anschauen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich bin auch immer noch auf einem Bachelorgehalt.
Okay.
Ich habe jetzt vielleicht, wenn ich Glück habe, die Chance, mal eine Stufe höher gruppiert zu werden. Aber da muss ich dazu sagen, dass das nun mal auch einfach so war, dass ich halt als Bachelor diese Stelle angefangen habe, weil ich damals auf dem Papier ja noch keinen Master hatte. Und ich arbeite halt in einem relativ kleinen Team, das auch im Schnitt noch ziemlich jung ist. So dass eigentlich von Anfang an klar war, da wird sich jetzt nicht unbedingt was ergeben, wo du irgendwie jemanden ersetzen kannst, der dann in Rente geht und der vielleicht irgendwie höher, ja, eine höherwertige Aufgabe macht. Und das war mir eigentlich von Anfang an klar, dass man von diesem Master irgendwann bestimmt mal was hat, weil man sich irgendwann dann natürlich auf Positionen bewerben kann, wo man mit einem Bachelor alleine nicht weit kommt. Aber das kann halt dauern. Und ich kenne auch einige Leute, die mit mir zusammen den Master gemacht haben, die dann irgendwie gesagt haben, so, ich fühle mich zwar jetzt wohl auf meiner jetzigen Stelle, aber ich will jetzt unbedingt mal irgendwie weiterkommen, mehr verdienen, was davon haben, dass ich einen Master gemacht habe. Und die dann auch gewechselt haben. Und bei mir ist auch eigentlich klar, dass ich wahrscheinlich wechseln müsste, wenn ich wirklich sagen würde, so jetzt reicht's mir, ich will jetzt mal ein bisschen mehr verdienen. Also das ist schon so, das ist einfach was, worüber man sich im Klaren sein muss. Aber bei mir ist es halt so, dass ich mich halt wohlfühle mit dem, was ich tue. Und der Ruhrpott ist auch noch einigermaßen bezahlbar. Mhm. Also das geht auch. Und ich nag jetzt definitiv nicht am Hungertuch und ich bin da so ein Mensch, der einfach irgendwie mal guckt, was sich so ergibt. Also ich habe jetzt auch keinen festen Plan. Wenn du mich fragen würdest, wo siehst du dich in 5 Jahren, würde ich sagen, ganz ehrlich, keine Ahnung.
Würde ich dich niemals fragen, weil dann hätte ich Angst, dass du mich zurückfragst. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich habe keine Antwort auf die Frage.
Ja, genau. Aber jetzt haben wir schon irgendwie gesprochen über Dinge, die problematisch sind. Vielleicht sollten wir davon mal wegkommen und eher mal drüber sprechen, warum wir diesen Beruf denn überhaupt so gerne machen.
Ich bin ja davon ausgegangen, dass wir natürlich nicht bloß stänkern und mosern, weil so habe ich dich nicht in Erinnerung, sondern dass wir uns auch tatsächlich über diese schönen Seiten unterhalten. Und mir ist ein Zitat eingefallen zu dem Thema. Und ich weiß tatsächlich, und das ist ein bisschen peinlich, gerade wenn wir über meinen Beruf reden, gar nicht mehr, von wem das ist. Man könnte es wahrscheinlich mit einer kleinen Recherche rauskriegen. Das Zitat hat sich aber so festgesetzt bei mir. Bibliothekare sind in der Regel, und das ist jetzt bloß paraphrasiert, aber ultimative Generalisten. Das bedeutet, dass man in der Regel über nichts alles weiß, aber über fast alles ein bisschen was. Und das muss ich ehrlich sagen, das trifft auf mich total zu. Ich habe, glaube ich, kein einziges Thema, abgesehen mal von Terry Pratchett's Scheibenwelt, und selbst da fehlen mir wahrscheinlich einige Fakten, zu dem ich alles weiß. Also ich bin nirgendwo sonderlich so super versiert, dass ich quasi nachts um 3 aus dem Schlaf hoch aufschrecke und weiß, und mich fragt jemand und ich kann es beantworten. Aber ich weiß zu fast jedem Thema was. Und ich glaube, dass die meisten Bibliothekare so sind. Also es hilft einem auf jeden Fall im Job, wenn man zu fast allen ein bisschen was weiß. Ich kenne mich in Quantenphysik gar nicht aus, aber das ist auch nichts, was einmal in der Regel in der Stadtteilbibliothek gefragt wird. Aber ich mag den Aspekt der Abwechslung.
Ja, ich auch. Man sagt ja auch immer so, als Bibliothekar musst du das gar nicht wissen, sondern du musst nur wissen, wie du es rausfindest.
Ja, das ist völlig richtig.
Genau, und das ist ja auch tatsächlich so. Und also gerade so dieses Generalistending hat ja auch in unserem Studium schon angefangen. Mhm. Also ich werde häufig gefragt, was macht man denn in so einem Studiengang? Weil viele denken irgendwie, also wir kommen bestimmt noch mehr auf das Thema Klischees. Hm. Aber eine Sache, die mir häufig begegnet, ist, dass Leute mich fragen, ob ich Literaturwissenschaft studiert hätte. Mhm. Oder ob das ein großer Teil gewesen wäre in meinem Studium. Und ich sitze dann tatsächlich, wenn mir diese Frage gestellt wird, immer da und muss selber für mich nochmal so rekapitulieren, was wir eigentlich alles in diesem Studium gemacht haben, weil das unglaublich breit gefächert eigentlich ist.
Ja. Das ist wahr.
Und manchmal bringe ich auch so ein bisschen den Spruch, dass es halt tatsächlich auch so ein bisschen so ein irgendwas mit Medienstudium ist, wenn man es jetzt vielleicht negativ betrachten will. Aber das braucht man ja in dem Beruf auch. Also man muss ja irgendwie medienaffin sein und da auch ein bisschen mit der Zeit gehen und wissen, was es da so gibt. Mhm. Wir haben Marketing gemacht. Wir haben natürlich klassische bibliothekarische Dinge gemacht. Katalogisierung, da sind immer alle super erstaunt darüber, dass es dafür tatsächlich Regeln gibt, an die man sich halten muss.
So viele Regeln, ja.
Genau, das war einfach. Wir haben Rechtsgeschichten gemacht, also so Medienrecht haben wir gemacht. Das war natürlich für mich auch immer ganz spannend. Wir haben Bibliotheksbau gemacht, also uns ein bisschen mit Architektur beschäftigt, Bibliotheksgeschichte. Wir haben natürlich literaturwissenschaftliche Sachen gemacht. Pädagogik ist auch ein relativ großer Teil davon. Wir haben IT-Grundlagen gelernt. Was haben wir nicht noch alles gemacht? Also es gab halt gerade auch in Stuttgart immer eine sehr, sehr große Auswahl an Wahlfächern, so dass wirklich jeder auch gucken konnte, was interessiert mich jetzt am meisten und wo will ich mich vielleicht ein bisschen spezialisieren. Also es war wirklich so von allem was dabei. Und das ist aber auch, finde ich, genau der richtige Ansatz für diesen Beruf.
Weil du gerade sagst, du musst mal immer kurz in dich gehen und überlegen, was wir eigentlich alles gemacht haben. Also ich muss mich auch tatsächlich immer wieder aufs Neue, wenn ich erzähle, weil man wird ja in der Regel immer
man wird ja gefragt, was man arbeitet, und dann sagt man das und dann gucken die Leute ja erstmal so wie so kleine Häschen, weil es ist ja doch kein Berufszweig, das enorm breit vertreten ist in der Bevölkerung.
Ja.
Und dann muss man sich wirklich immer wieder erzählen, was man alles so gemacht hat. Und gerade wenn es um so Wahlfächer geht, ich habe alles vermieden, so Kinder- und Medienpädagogik und so, das habe ich vermieden zu machen.
Ich auch.
Wo ich danach tatsächlich in dem Bereich gearbeitet habe. Aber was wir nicht alles hatten, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war Filmanalyse. Hatte ich einmal ein
Ja, genau.
Hattest du das auch?
Nee, aber wir hatten doch auch mal ein Modul, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber da ging es auch um Filme.
Mhm. Mit dem Ding. Oh Gott, wie hieß er denn? Oh, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Aber ich erinnere mich, wir haben da Metropolis und solche Sachen angeschaut und haben das analysiert.
Genau.
Ich habe mal eine Hausarbeit zum Thema Rock im Park geschrieben. Das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Es war aber irgendwie Populärmusik. Und dann hatten wir einen netten Dozenten, der dann reinkam und einfach in jedem irgendein deutsches Festival verteilt hat, über das wir dann recherchieren mussten, wo ich dir jetzt gar nicht mehr den Mehrwert sagen kann. Aber es war echt alles dabei. Ich hatte mal ein Trickfilmmodul. Es war alles da.
Ja, wir haben im Master haben wir dann auch tatsächlich auch so Veranstaltungsmanagement gemacht und haben so eine bibliothekarische Fachveranstaltung organisiert.
Mega.
Ich habe historische Bestände gemacht, also tatsächlich so ein bisschen Richtung Archive.
Mhm.
Mich auch mit internationaler Literatur beschäftigt. Also es war wirklich sehr, sehr breit gefächert. Da sind auch einige Dinge dabei, bei denen ich manchmal auch so im Berufsalltag noch irgendwie denke, so okay, das hast du irgendwie im Studium schon mal gehört. Mhm. Oder kann dann tatsächlich mich noch von irgendwas profitieren, was wir im Studium gemacht haben.
Mhm.
Ab dem dritten Semester dann war es ja auch tatsächlich sehr praktisch ausgerichtet.
Ja.
Und ich glaube, dass hat auch viel gebracht und auch sehr viel in Gruppen. Also wir haben viel Gruppenarbeiten gemacht, was für mich in der Schule immer der Horror war. Also Gruppenarbeit in der Schule habe ich gehasst und ich habe immer gedacht, oh Gott, ich bin überhaupt nicht teamfähig. Und in diesem Studium habe ich dann aber gelernt, dass eine Gruppenarbeit auch was total Schönes, gut Funktionierendes sein kann. Und ich glaube, das hat mir viel gebracht, um jetzt halt auch auf der Arbeit, also im Berufsleben, auch in einem Team zu funktionieren und mit anderen zusammenarbeiten zu können.
Sag mal, würde dir spontan was einfallen, was du dir gewünscht hättest, was im Studium, egal ob jetzt Bachelor oder Master, einem anders oder umfangreicher hätte vermittelt werden sollen?
Ja, also tatsächlich mehr in Bezug auf den Master, den ich gemacht habe. Da muss ich sagen, dass mir da die Themen IT und Literatur ein bisschen zu kurz gekommen sind. Also ich habe eigentlich dann tatsächlich freiwillig in dem Bachelorstudiengang in Leipzig nochmal ein Modul zu Datenbanken belegt, weil ich einfach das Gefühl hatte, mir fehlen so diese IT-Kenntnisse dann doch ein bisschen, weil ich aber auch in Stuttgart in dem Wahlbereich nie was in die Richtung gewählt habe, weil ich einfach irgendwie immer gedacht habe, ah ja, ist nicht so meins. Mittlerweile weiß ich eigentlich, dass es mir schon doch so ein bisschen liegt.
Mhm.
Und es war natürlich auch ein bisschen so, dass es immer hieß, ja, der Master, der bildet irgendwie die Führungskräfte der Zukunft aus und so. Und wir haben zwar so ein bisschen Personalmanagement und sowas gemacht, aber doch auch irgendwie eher rudimentär. Und ich meine, jetzt bin ich nicht in der Position, aber vielleicht komme ich da mal hin. Und da weiß ich natürlich auch nicht, inwieweit man dann Jahre nach dem Studium noch von solchen Grundlagen zehrt. Aber das fand ich ein bisschen wenig dafür, dass das eigentlich der Ansatz eines Masters sein sollte. Und bei dir?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ja mein Praxissemester im Bachelor in der Privatwirtschaft gemacht, weil ich mir damals gedacht habe, dieses Informationsmanagement, was da drin ist in dem Namen vom Studiengang, das könnte ich mir ja auch mal anschauen. Und ich glaube, ich war dadurch etwas blauäugig, was so die soziale Komponente von dem Beruf angeht, weil ich ja bloß zweimal sechs Wochen dieses Praktikum gemacht habe. Und ich finde, dass das was ist, was sehr, sehr unterschätzt wird. Ich glaube, mir fehlt da noch so ein bisschen im Hintergrund zu sagen, inwiefern das ein Aspekt in der wissenschaftlichen Bibliothek ist, weil du musst leider bedenken, ich habe eigentlich die WB nie im normalen Betrieb kennengelernt. Ich kenne nur den Corona-Betrieb.
Ja, stimmt, ja.
Ich weiß leider nicht genau, inwiefern man da Kontakt mit dem Nutzer hat, sprich also dem Studenten oder der Schüler. Die soziale Komponente von dem Job, ich kann mich nicht erinnern, dass wir das so vermittelt bekommen haben, wie nahe man da den Menschen kommt zum Teil. Wenn man da sitzt und wo ich so lange war in Maxvorstadt, das ist eine relativ kleine Bibliothek und dementsprechend, wir waren drei Bibliothekare und hatten halt dann, wenn alle drei da waren, trotzdem 3,5 Stunden Auskunft jeden Tag. Und dann kommen natürlich die Nutzer und die kennen einen dann auch, weil man ja auch so eine gewisse Funktion innerhalb der Bibliothek hat und aber halt auch zu dem Alltag von vielen Leuten gehört. Man gehört dann zu dem Alltag von Familien mit Kindern in unterschiedlicher Größe. Man gehört ganz, ganz viel auch, gerade in München, und wahrscheinlich ist es in vielen Großstädten so. Wir hatten jetzt zum Beispiel kein Problem mit Leuten, die gepöbelt haben, oder Obdachlosen etc. Also Problem in Anführungszeichen. Aber es gab dort an dem Standort halt relativ wenig Nutzer, die aus der Richtung kamen. Aber wir hatten halt ganz, ganz viele Senioren, die halt einfach in der Großstadt sehr einsam sind. Und viele von denen haben eine Routine, der sie jeden Tag folgen. Und da haben wir halt dazugehört. Und deswegen, man wird halt zu so einem Punkt im Tag von den Leuten. Und wenn man da mal ausfällt oder den halt einfach nicht so bedienen kann, und wenn es auch bloß ein kurzer Schwatz ist oder so, dann merkt man halt relativ schnell, wie schlecht es dann den Leuten damit geht. Und dann darfst du das zwar nicht an dich ranlassen, weil es natürlich nur dein Job ist, in Anführungszeichen, aber wenn man das halt jeden Tag macht, Woche für Woche, und ja, diese sozialen Aspekte, den habe ich tatsächlich, ich habe ihn mir nicht so intensiv vorgestellt.
Ja, da muss ich auch zugeben, dass ich da nie wirklich groß drüber nachgedacht habe. Also natürlich haben mir auch schon mal Freunde, die in öffentlichen Bibliotheken arbeiten, von solchen Dingen erzählt. Aber für mich war ja eigentlich immer klar, ich möchte eigentlich gerne in die wissenschaftliche Richtung gehen. Mhm. Ich denke, dass es da sehr darauf ankommt, was man für Aufgaben hat. Also vielleicht sollten wir das auch mal erzählen, was wir so machen, weil wir jetzt nun beide an Hochschulen sind, aber da wird es sicherlich auch Unterschiede geben. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nicht so viel Nutzerkontakt habe. Also ich gehe jetzt vielleicht einfach mal auf die Zeit vor Corona zurück. Mhm. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig, sich da wieder dran zu erinnern. Aber also die einzige Aufgabe, die ich habe, die wirklich viel Nutzerkontakt bedeutet und auch so ein bisschen so dieses Unvorhersehbare, war halt, dass ich Schulungen gebe, also zur Literaturrecherche und auch so ein bisschen, ja, wissenschaftliches Arbeiten, Zitieren und sowas. Und eben auch vor Corona eine Stunde am Tag Auskunftsdienst gemacht habe. Und das war dann so am ehesten der Punkt, wo man vielleicht auch mal Unerwartetes erlebt oder irgendwie reagieren muss. Aber natürlich ist unsere Zielgruppe ja sehr speziell auf die Studierenden und eben die Mitarbeiter auch von der Hochschule ausgerichtet. Und das ist natürlich jetzt ein Umfeld, wo man wenig Gepöbel und Ähnliches mitbekommt und auch keine Senioren hat, die einen irgendwie brauchen im Alltag. Im Gegenteil, man ist vielleicht eher so das notwendige Übel. Jeder, der studiert, muss früher oder später mal in die Bibliothek gehen, und die wenigsten tun das wirklich aus freien Stücken und weil sie es so toll finden.
Oh ja.
Aber so meine Kolleginnen, die jetzt eine Ausbildung gemacht haben, also es gibt ja noch einen Ausbildungsberuf in der Bibliothek, nennt sich Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, kurz FAMI. Das sind zumindest bei uns so die Leute, die halt hauptsächlich die Ausleihtheke betreuen und halt den meisten Service tatsächlich leisten für die Studierenden dann in unserem Fall. Die erleben natürlich noch viel mehr, was das angeht. Und da gab es auch schon mal schwierige Nutzer, die auch Hausverbote bekommen haben und so. Das gibt's schon auch, aber doch, denke ich, deutlich, deutlich weniger als in der öffentlichen Bibliothek. Und meine sonstigen Aufgaben, ja, natürlich hat man da in dem Sinne auch Nutzerkontakt, aber das ist dann mehr mit Wissenschaftlerinnen, Professoren, diesen Leuten und per E-Mail viel so. Also das, da ist so der soziale Faktor vielleicht nicht ganz so gefragt. Dafür ist es aber bei uns, finde ich zumindest, so, dass man schon, ja, wie gesagt, teamfähig sein muss. Also das ist ja auch ein sozialer Faktor so. Also ich sitze jetzt halt nicht abgeschottet in meinem Büro und wurschtel so vor mich hin, sondern ich muss schon halt auch mit Leuten zusammenarbeiten und sehr, sehr viel kommunizieren. Ich mache halt sonst noch die Öffentlichkeitsarbeit für die Bibliothek, was jetzt gerade in Corona-Zeiten sehr intensiv war und ist. Da habe ich ja auch schon in einer anderen Podcast-Folge, wo es um Arbeit in der Pandemie ging, auch schon so ein bisschen drüber erzählt. Und dann kümmere ich mich um unsere Hochschulbibliografie und den ganzen Bereich Publikationsdienste. Also wenn jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Aufsätze in Journals zum Beispiel publizieren wollen und dazu eine Beratung brauchen, dann bin ich die Ansprechpartnerin. Und ich kümmere mich um unseren, ja, sogenannten Hochschulschriften-Server. Also da können zum Beispiel Studierende ihre Abschlussarbeiten online veröffentlichen. Das ist so ein großer Block, um den ich mich kümmere.
Entschuldige, habt ihr Opus?
Ja, genau.
Okay.
Das ist eine Software für die Nicht-Bibliothekare.
Entschuldigung, stimmt.
alles gut. Und ja, meine letzte große Aufgabe ist ganz klassisch bibliothekarisch. Ich katalogisiere Medien für unseren Fachbereich angewandte Sozialwissenschaften, der bei uns so der literaturintensivste ist, was tatsächlich noch gedruckte Literatur angeht, weil einfach die Publikationskultur in den Sozialwissenschaften noch nicht so wahnsinnig digital ist im Gegensatz zu unseren technischen Studiengängen. Das ist eigentlich auch dann der Bereich, für den ich auch hauptsächlich diese Schulungen mache. Also wenn ich mit Studierenden in Berührung komme, dann tatsächlich mit denen, die selber super sind in sozialen Dingen. Mhm. Und das merkt man denen auch an. Also mit denen zu arbeiten ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr angenehm. Da habe ich selten problematische Fälle. Also was das angeht, habe ich jetzt tatsächlich nichts vermisst aus dem Studium, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und wenn ich so zurückdenke, hatten wir eigentlich wirklich tatsächlich weder im Bachelor noch im Master wirkliche Inhalte dazu. Also wir haben natürlich Pädagogik-Sachen gemacht, aber da ging es ja eigentlich immer viel so um Wissensvermittlung und nicht unbedingt darum, wie gehe ich mit Leuten um, die ja vielleicht eher irgendwie psychologisch eine bestimmte Herangehensweise brauchen an so ein Gespräch oder so. Mhm.
Ja, das hätte ich mir gewünscht, muss ich wirklich sagen. Also
ja.
Sonst habe ich nie irgendwie großartig Inhalte vermisst, weil ich auch fand, dass man sich vieles noch natürlich noch gelernt hat, wenn man dann gearbeitet hat. Weil ich meine, ich weiß nicht, wie es dann bei dir war, weil du gemeint hast, nach dem Master warst du erstmal fertig mit Studieren und warst froh, dass du mit dem Arbeiten angefangen hast. Bei mir war es definitiv so, dass ich angefangen habe zu arbeiten, mir gedacht habe, ja, hier komme ich, mega, hier, meine tolle Bachelorarbeit, und da habe ich halt super viel noch gelernt. Gerade die ersten 1,5 Jahre bei diesen sozialen Bibliotheksdiensten. Also hätte ich mir bloß gewünscht, dass da mehr so ein sozialer Aspekt da ist. Also mir wird immer erzählt in der Hochschulbibliothek, wo ich bin, dass man eigentlich auch total viel Kontakt mit den Studenten hat und so, weil die eigentlich ganz gerne in der Bibliothek sind, aber ich bin ja wirklich erst seit Juli letzten Jahres dort, deswegen, ich habe keine Ahnung. Wir haben mal vereinzelt halt Arbeitsplätze angeboten für Bacheloranden und Masteranden, aber so wie die Bibliothek im normalen Betrieb ist, das habe ich nicht miterlebt, und wenn es so weitergeht, werde ich es wahrscheinlich auch nicht miterleben, sollte ich echt im September gehen.
Mhm.
Ich mache eine Mutterschaftsvertretung, ich befüttere auch Opus bei uns tatsächlich. Ich bin bei uns für Instagram verantwortlich, und seitdem die Dame da ist, die also wieder stundenweise zurückgekehrt ist aus dem Mutterschaftsurlaub, bin ich nicht mehr für die Befütterung der Homepage verantwortlich, sondern es macht sie. Und bin ich auch ganz froh drum, weil da hätte ich mich echt noch krass reinfuchsen müssen, aber die Kollegin, die ich vertrete, ist schon stundenweise halt wieder da. Ich mache bei uns die Videos für unseren YouTube-Kanal, von dem Erklären der Selbstverbuche bis hin zu einem ganzen Rundgang und einem Willkommen-Video für unsere englischen Austauschstudenten etc. Und produziere die und füttere die ein und so. Und was ich auch mache, ich gehöre zum Schulungsteam mit dazu. Normalerweise wäre das natürlich eine Sache, die wir vor Ort machen würden. So machen wir Zoom-Schulungen zum Thema Recherche, Zitieren und Zitavi selber, um das zu erläutern. Und ich habe Auskunftsdienst, nicht so knapp. Und bei uns ist es auch so, dass wir eine relativ große Technikausleihe haben. Und das mache ich in Vertretung, die Pflege und Wartung von diesen Geräten.
Ja, also ich finde, das zeigt auch schon mal wieder sehr gut, dass wir tatsächlich Generalisten sind. Also mir geht es zum Beispiel häufig so mit der Öffentlichkeitsarbeit. Also das war so, als ich angefangen habe, bei uns hat das noch eine Kollegin gemacht, und die hatte dann aber irgendwie das Problem, dass sie so ein bisschen zu viele Aufgaben hatte und das alles ein bisschen schwierig war, weil auch natürlich immer wieder was Neues dazukommt. Und sie hatte mich dann damals angesprochen, nachdem ich so ein Jahr oder so da war, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Und das ist auch tatsächlich eine Aufgabe, die ich sehr gerne mache. Wir sind jetzt nicht ganz so viel im Bereich Social Media unterwegs, aber ich pflege halt zum Beispiel komplett unsere Webseite. Und da denke ich mir dann auch ganz oft so, ne, ich habe das ja eigentlich nicht gelernt. Also ich komme jetzt nicht aus dem Marketingbereich. Ich bin auch keine professionelle Schreiberin, die irgendwelche Meldungen formuliert. Und das ist halt natürlich immer was, wo man dann auch so ein bisschen ins kalte Wasser springt, was ich aber auch einfach total gerne mag. Also, und das sind dann auch die Bereiche, wo ich sagen würde, da habe ich definitiv auch nochmal ganz, ganz viel gelernt. nach dem Studium und lerne auch immer noch dazu, auch von Leuten, die sich damit besser auskennen, so im Kontakt. Und das ist aber ein sehr schöner Part, weil man da halt auch tatsächlich ein bisschen kreativ sein kann. Ich mag es auf jeden Fall wirklich auch, dass es so abwechslungsreich ist, der ganze Job, und dass ich halt auch tatsächlich mir meine Zeit relativ frei einteilen kann. Also ich kann halt sagen, vormittags sitze ich an der Webseite und nachmittags kümmere ich mich um die Hochschulbibliografie und dann habe ich wieder hier einen Schulungstermin. Und das ist was, was ich super finde und was, glaube ich, auch gerade an den Fachhochschulbibliotheken auch noch besser möglich ist als an den großen Universitätsbibliotheken, an denen man häufig so in einem ganz festen Bereich ist und ja mehr oder weniger 8 Stunden am Tag das Gleiche macht, je nachdem, wie das strukturiert ist. Das ist auch mit ein Grund, warum ich auch jetzt noch keine großen Ambitionen hatte, tatsächlich woanders hinzugehen, weil ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das so gut geht mit der Einteilung. Aber ich finde jetzt gerade, wo wir drüber gesprochen haben, was wir so den ganzen Tag machen, sind wir ja schon bei einer der vielen großen Fragen, die uns immer wieder gestellt werden. So, was macht man denn da eigentlich den ganzen Tag? Oder vielleicht auch schon die Frage, wie, das kann man studieren oder das muss man studieren?
Oh, ja.
Genau, damit sind wir bei den Klischees. Und ja, hau einfach mal raus, was sind so die blödesten Fragen oder die häufigsten Fragen, die Leute dir stellen, wenn du erzählst, dass du Bibliothekarin bist?
Ich freue mich ja, wenn die Leute mich wirklich mit aufrichtigem Interesse fragen. Da freue ich mich. Wenn jemand mich fragt, was ich eigentlich arbeite, ich sage Bibliothekarin, und diese Person sagt dann, ach Schmarrn, was machst du denn den ganzen Tag da? Den ganzen Tag lesen, oder? Das ist das Erste?
Ja.
Aber ganz, ganz oft, also ich habe leider diese Erfahrung machen müssen, ganz, ganz oft, für jeden Menschen, der aufrichtig fragt und aufrichtig wissen will, was man da so den ganzen Tag macht, gibt es 2 Leute, die einfach nur ihre Klischees bestätigt haben möchten. Die möchten das hören, dass man halt den ganzen Tag liest oder dass man den ganzen Tag nur rumläuft, um Leute irgendwie blöd anzumachen, weil sie zu laut geatmet haben oder dergleichen mehr. Diese gewisse Ignoranz, die da durchscheinen lässt, ist die eine Sache. Aber das andere ist, dass viele Leute halt einfach ein gewisses Bild haben, und für jeden, der gerne wissen möchte, wie die Realität aussieht, gibt es halt mindestens 2, die sich denken, ha, ich habe es genau gewusst, die haben Staub studiert und jetzt arbeiten sie mit Staub. Das nervt mich. Das ist die eine Sache, mit der wir lesen den ganzen Tag, und dann gibt's die andere Sache, das ist halt einfach, ich habe auch schon mal gehört, es gibt doch keine jungen Bibliothekare, als ob die irgendwie mit Dutt und grauen Haaren auf die Welt kommen würden. Und ich höre halt auch regelmäßig, dass ich nicht so aussehe.
Das nehme ich immer als Kompliment.
Ja?
Ja.
Du kennst ja das Klischee dann quasi auch, und dass man sich quasi von dem Klischee abhebt, ne?
Genau.
Ich verstehe schon, was du meinst, und ich sehe es auch so, aber für mich ist es bloß so schwierig und für dich ist es so schwierig, weil du kennst so viele Bibliothekare, und wir wissen ja, dass die in jeglicher Form, Farbe, Ausstattung kommen und einfach komplett unterschiedliche Menschen sind. Da gibt es schüchterne Menschen, da gibt es laute Menschen, da gibt es sehr, sehr humorvolle Menschen, es gibt sehr ernste Menschen. Jeder Bibliothekare, sie haben schon alle ein ähnliches Merkmal, aber wenn du bloß mal dich daran erinnerst, mit wem wir alle studiert haben, da waren so viele unterschiedliche Leute am Start.
Ja, genau.
Das sind so meine Top-Vorurteile. Also erstens mal wirklich dieses Lesen, das kann man studieren. Du siehst ja gar nicht aus wie eine. Und ich habe noch nie eine junge Bibliothekarin gesehen, wo ich mir wirklich denke, was glaubt ihr eigentlich?
Ja, also ich bin auch wirklich viel damit konfrontiert worden, als ich nach Dortmund gezogen bin, weil ich dann ja hier so sehr aktiv nach Kontakten gesucht habe. Und das habe ich ja auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, bin dann bei so einer Veranstaltung von einer Facebook-Gruppe gelandet, die sich Stammtisch nennt, wo man einfach irgendwie Leute kennenlernen kann, wenn man neu hierher gezogen ist. Und da habe ich halt Leute aus den unterschiedlichsten Berufen kennengelernt, was auf der einen Seite total meinen Horizont erweitert hat. Aber auf der anderen Seite war ich natürlich immer eine von denen mit dem nischigsten Berufen und immer eine von denen, die halt immer gefragt wird. Und ich fand das, also ich habe immer so Phasen. Manchmal finde ich das total schön und manchmal nervt es mich. Und was ich so interessant fand, war, als ich Jura studiert habe, war es immer so, wenn jemand mich gefragt hat, was machst du so? Habe ich gesagt, ich studiere Jura, und dann kam aha, und dann war oft das Gespräch zu Ende.
Ja.
Und dann habe ich das Studium gewechselt und habe gesagt, ich studiere Bibliotheks- und Informationsmanagement, und dann war das Gespräch noch lange nicht zu Ende.
Ja.
Was eigentlich immer sehr cool war, weil ich immer das Gefühl hatte, alle haben von Jura eine Vorstellung und haben dann vielleicht auch natürlich Klischees im Kopf. Mhm. Aber über die Bibliothekswelt wissen die meisten Leute halt gar nichts. Sie haben noch nie dieses Fach gehört. Die wissen nicht, dass das überhaupt ein Studienfach ist. Und was mir häufig begegnet ist, dass, also neben dem, was du schon gesagt hast, das kenne ich natürlich auch zur Genüge, so Sachen wie, ja, dann kannst du bestimmt voll gut das Alphabet.
Oh mein Gott.
Oder du räumst den ganzen Tag Bücher ins Regal.
Oder du bist privat auch super ordentlich. Das kommt auch ständig. Mein Gott, bei dir zu Hause kann man bestimmt vom Boden essen. Ja.
Genau, ich bin halt privat auch nicht halb so ordentlich wie im Beruf, glaube ich. Aber was ich auch häufig erlebt habe, ist also gerade Männer, die selber so im IT-Bereich arbeiten, von denen muss ich mir oft anhören, ja, deinen Job braucht man ja in 10 Jahren nicht mehr.
Ja, du, sind es nur Männer, die im IT-Bereich antworten oder Männer? Ich höre das auch von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, das hätte ich nicht studiert. Ja, warum nicht? Ja, irgendwann, Bücher gibt's doch eh bald nicht mehr.
Ja, genau. Wie oft ich schon erklärt habe, dass auch dieser Beruf sich halt einfach nur weiterentwickelt und nicht abgeschafft wird. Ja, dann, also die allerbeste Frage, die ich mal bekommen habe, das war ein Einzelfall, aber da musste ich wirklich sehr lachen. Da hat mich jemand gefragt, ob ich meine eigene Bibliothek betreiben würde. Ich dann gesagt habe, so, wie soll das wirtschaftlich funktionieren? Also damit würde ich nichts verdienen.
Ja.
Es gibt auch Leute, die verwechseln das mit Buchhändlern. Die denken, wir arbeiten in einer Buchhandlung. Mhm. Was ich sehr interessant fand, war, ich weiß noch, im Master habe ich ein 2-monatiges Praktikum in England gemacht und habe da quasi in so einer Art Gastfamilie gelebt. Und die hatten einen damals 18-jährigen Sohn. Und der hat mich dann irgendwie mal gefragt, ob das mit Dewey wäre, weil der irgendwie vom Dewey Decimal Classification DDC, was halt sonst halt echt sowas ist, wo, glaube ich, jemand, der nichts mit Bibliotheken am Hut hat, selten mal was von gehört hat.
Oh ja.
Aber er hatte das irgendwo aufgeschnappt und hat mich dann gefragt, ob das wäre, was ich studieren würde. Und dann habe ich gesagt, naja, ich beschäftige mich jetzt nicht den ganzen Tag nur damit, aber es spielt da rein.
Gottes Willen.
Das war auch eine sehr erstaunliche Frage.
Stell dir das mal vor, den ganzen Tag nur Klassifikation etc.
Ja, das wäre jetzt nicht so meine Idealvorstellung.
Nein, meine Uni.
Ja, und dann gibt's natürlich auch die Leute, die ja dann halt immer so Witze machen, ne? Und das kommt dann bei mir sehr darauf an, in welcher Situation ich bin und welche Person das ist. Manchmal finde ich das lustig. Also ich versuche grundsätzlich eigentlich ganz viel von diesen Dingen immer mit Humor zu nehmen und auch ein bisschen selbstironisch zu sein. Mhm. Weil wir natürlich auch wissen, dass Klischees halt auch nicht von irgendwo kommen, so. Und ich glaube, wir sind auch alle schon Bibliothekaren begegnet, wo man sagen würde, okay, die passen jetzt halt wirklich voll in das Bild, das die Leute haben.
Ja, ja.
Aber ich merke auch, dass mich das manchmal dann irgendwie nervt, dass man immer so viel erklären muss und dass man irgendwie rechtfertigen muss, warum das tatsächlich ein Studienfach ist und warum man, ja, da auch mehr können muss als eben nur das Alphabet. Und ich habe aber auch schon ganz oft gesagt, so, was denkt ihr denn? Also wer würde mich denn fürs Lesen bezahlen? Glaubt ihr, in meinem Büro steht ein Ohrensessel und ich trinke Tee den ganzen Tag und lese Romane und dafür bezahlt mich das Land? Oder was? Also
soll ich dir was ganz Herzerweichendes erzählen? Vor vielen, 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 vielen Jahren, also mit Sicherheit weit bevor du oder ich das Licht der Welt erblickt haben, gab es in München mal 2 Stunden pro Woche, wo man hat bezahlt lesen dürfen. In der Zeit dürfte man sich mit den neuesten Errungenschaften der Bibliothek quasi auseinandersetzen, damit man auch wisse, was ungefähr gerade im Trend ist. Das war tatsächlich Lesezeit oder so hieß es. Und meine ehemalige Chefin hat sehr, sehr gerne liebevoll zurückblickend davon erzählt. Das haben sie aber auch irgendwann abgeschafft, weil das gehört einfach nicht zum Berufsbild. Es ist gut zu wissen, gerade halt in einer öffentlichen Bibliothek, was gerade was die Leute ausleihen wollen, aber es gehört nicht zum Beruf. Lesen gehört eigentlich nicht zum Beruf.
Ja, und gerade jetzt in einer Hochschulbibliothek oder grundsätzlich in einer wissenschaftlichen Bibliothek, wir haben ja da nur Fachliteratur stehen. Ja. So, und ich muss halt sagen, also als ich angefangen habe in Dortmund, habe ich erstmal die ersten 1,5 Jahre habe ich die technischen Studiengänge betreut, also sowohl in der Katalogisierung als auch in den Schulungen, also Maschinenbau, Elektrotechnik, Informationstechnik.
Ja.
Interessiert mich nicht besonders. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung davon. Und ich natürlich muss ich die Bücher, die ich katalogisiere, nicht lesen, aber ich muss ja zumindest irgendwie grob verstehen, worum es dabei geht. Mhm. Und da habe ich dann zum Teil auch Freunde gefragt, die aus dem Bereich irgendwie kommen. Mhm. Und habe dann aber gewechselt, dadurch, dass eine Kollegin in Rente gegangen ist, und bin jetzt eigentlich sehr froh darüber, dass ich jetzt mich mit den Sozialwissenschaften beschäftige, weil mich das erstens mehr interessiert, ja, und weil ich zweitens das Gefühl habe, ich kann mich da einigermaßen reindenken. Natürlich bin ich jetzt keine Soziologin oder Pädagogin oder Psychologin, die beschäftigen sich ja mit unterschiedlichsten Themen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das meiste davon kann ich mit ein bisschen gesunden Menschenverstand irgendwie nachvollziehen und kann dann vielleicht auch tatsächlich mal bei so einer Rechercheanfrage auch nochmal irgendwie einen Suchbegriff ins Gespräch bringen, an den vielleicht der Studierende noch nicht so gedacht hat. Und das passt mir ganz gut. Aber ich habe mir da auch schon mal Bücher ausgeliehen zu Themen, die mich selber interessieren, so ein paar Sachbücher, die ich wirklich spannend fand. Aber ich wüsste gar nicht, was ich mit 2 Stunden Lesezeit mache, so, weil das ist auch wirklich einfach nicht notwendig, dass man das liest. Aber auch dazu gibt es dann wieder die Fragen von Studierenden. Also es gibt häufig Studierende, die zu uns kommen und wirklich inhaltlich Hilfe wollen. Mhm. Und gerade wenn man dann so an der Auskunft sitzt, wo natürlich aus jedem Studiengang theoretisch mal jemand vorbeikommen kann, habe ich auch schon ganz oft gesagt, so, was denkt ihr denn? Ich kann ja nicht jedes Fach studiert haben, was wir hier an der FH haben. So, ich habe was anderes studiert und wenn ihr Glück habt, bearbeitet ihr ein Thema, in das ich mich einigermaßen reindenken kann. Aber inhaltlich kennt ihr euch auch im ersten Semester schon 10.000 Mal besser damit aus als ich. Das müssen die Studierenden dann manchmal auch irgendwie verstehen, dass sie dann, also dass das so ein gemeinsames Erarbeiten dann ist, ne? Also ich mit meiner bibliothekarischen Sicht und der Studierende oder die Studierende mit der fachlichen Sicht.
Das ist ja auch was, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht schon weg von den Klischees, weil ich mich da unendlich drüber aufregen kann auch, aber das ist auch was, wo wir es gerade mal von Klischees und von der Realität auch haben. Es wird einem, so, es war zumindest im Bachelor so, auch vermittelt, dass man als Bibliothekar sich nicht bloß in dieser traditionellen Rolle sehen soll, sondern sich auch einfach nur als ein Informationsvermittler und Aufbereiter sehen sollte. Und das finde ich tatsächlich, ja, egal ob es jetzt WB ist oder ÖB ist, also in unserem jetzt im Hochschulbereich oder in der öffentlichen Bibliothek, ich mache den Menschen quasi die Medien zugänglich. Und das bedeutet nicht, dass ich eins zu eins wissen muss, was darin passiert, sondern ich muss nur wissen, ob dieser Mensch jetzt was damit anfangen kann. Und da, wenn man Glück hat, will der nicht von einem Thermodynamik des 20. Jahrhunderts haben und guckt einen dann fragend an, sondern der will vielleicht was haben, wo du, keine Ahnung, einen Kreuzverweis hast darauf, dass das für sein Thema passen könnte. Oder ich weiß jetzt, um es mal ganz lapidar zu sagen, dass die Nutzerin dieses Buch gut fand, deswegen wird ihr wahrscheinlich diese Autorin auch gefallen. Und darum geht's eigentlich. Also finde ich, dass du schätzen kannst, welche Information in dem Bereich gerade passt, selbst wenn du die Information nicht hundertprozentig kennst und dass du weißt, wo sie steht.
Ja, und das ist auch tatsächlich eine der Dinge, die ich an diesem Beruf so mag, dass man das Gefühl hat, dass man Leute unterstützt, also entweder in der öffentlichen Bibliothek, indem man ihnen zum Beispiel einen tollen Roman empfiehlt, oder halt im wissenschaftlichen Bereich, indem man wirklich das Gefühl hat, ich mache demjenigen gerade sein Studium oder auch seine Lehre oder seine Forschung einfacher, indem ich Medien zugänglich mache und dabei helfe, sie zu finden. Und wir haben das jetzt auch total gemerkt, auch im Zusammenhang mit Corona, weil wir da natürlich am Anfang so ein bisschen die Befürchtung hatten, ist das jetzt nicht gerade die Bestätigung dafür, dass man Bibliotheken nicht braucht? So, weil wir alles digital machen und so. Aber eigentlich war genau das Gegenteil der Fall, weil erstens haben wir den Studierenden sehr als physischer Ort gefehlt oder tun es immer noch. Ja. Und zweitens haben wir ja total aufgestockt, was unser digitales Angebot angeht. Und da muss man sich ja auch immer im Klaren drüber sein, dass Lizenzen für Fachdatenbanken und für Fachzeitschriften und sowas wahnsinnig teuer sind.
Oh ja.
Und im Prinzip die Bibliothek der Dienstleister ist, der sowas überhaupt möglich macht und der es dazu auch noch zugänglich macht durch Katalogisierung, durch Erschließungen und so weiter. Und dass wir sind ja einfach eine Servicestelle, wir sind ansprechbar für Leute, wir helfen weiter. Und das ist ein Aspekt, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich habe auch im Zusammenhang mit so einer bibliothekarischen Fachveranstaltung, auf der ich mal war, da ging es auch tatsächlich so ein bisschen darum, so warum haben sie sich für diesen Beruf entschieden? Und da war so das Fazit am Ende unter anderem, dass eigentlich Bibliothekare häufig so ein bisschen Idealisten sind, die irgendwie sagen, ja, ich weiß, ich werde in dem Job jetzt nicht herausragend bezahlt, aber ich mache das irgendwie aus einer Überzeugung heraus. Und irgendjemand sagte dann auch so ganz pathetisch so, ja, ohne Bibliotheken wäre Demokratie nicht möglich, weil wir sichern die Informationsfreiheit. Und das kann man jetzt vielleicht ein bisschen überzogen finden, aber im Prinzip stimmt das ja. Und gerade wenn man im öffentlichen Dienst arbeitet und es dann halt auch wirklich nicht darum geht, irgendwie Profit zu erwirtschaften, dann kann man schon manchmal auch da sitzen und so denken, das ist irgendwie so schön, was ich hier mache, dass ich nicht für den Firmenchef XY irgendwie dafür sorge, dass die Leute meine Produkte kaufen. Du kommst auch eigentlich als Bibliothekar nie an den Punkt, wo du jemanden über den Tisch ziehen müsstest oder auch nur könntest. Mhm. Und das ist auch was, was mir gut gefällt und was vielleicht auch ganz gut zu mir passt und auch viel gut zu den anderen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren passt, die ich kenne. Mhm. Und was das angeht, ist es vielleicht schon ein spezieller Schlag Menschen, ne? Also, dass man sich eben aus solchen Motiven heraus auch für diese Art von Beruf entscheidet.
Ja, ich glaube, dass die soziale Komponente bei den meisten arg vertreten ist, weil gerade bei uns im Studiengang, ich glaube, bei mindestens zwei weiß ich, dass sie fast einen pflegerischen Beruf ergriffen hätten. Und man trifft auch immer wieder Leute, die eine starke soziale Ader haben. Und ich weiß ganz genau, was du meinst. Es spricht sehr zu mir. Für mich war das immer, auch nach meinem Praxissemester in diesem privatwissenschaftlichen Sektor, für mich war die Vorstellung immer ganz, ganz schlimm, dass ich arbeite, um damit jemand anders viel Geld verdient. Selbst wenn ich in dem Kontext viel Kohle für mich zurückbleiben würde, nur zu arbeiten, um quasi einen größeren Jahresbetrag in eine Kasse von jemand anderen zu schwimmen, das fand ich immer schlimm. Deswegen wäre auch ja fast mein Berufsweg des Schreiberlings geworden, mit dem er in der Regel auch nicht besonders reich wird.
Ja.
Für mich ist es zu wissen, dass ich irgendwo, auch wenn es nur ach so klein war, vielleicht einen kleinen Mehrwert für irgendjemanden geschaffen habe, sei es bloß, weil ich ihm irgendein Sachbuch habe beschaffen können, mit dem er jetzt besser fasten kann, oder ich irgendwie noch ein Buch in Print nachbestellt habe, weil irgendein Studi das so wahnsinnig gerne als Printausgabe hätte. Das macht mich furchtbar glücklich, dass irgendjemand dann ein leichteres Leben hat, bloß weil ich in der Lage war, da irgendwie 39,90 noch aufzutreiben, um es jetzt mal so profund zu sagen.
Ja.
Und da hast du schon recht. Das ist schon, jeder, der anfängt zu arbeiten in dem Bereich, weiß, dass er nicht reich werden kann, aber zieht halt einfach eine gewisse andere Befriedigung aus dem Ganzen. Da hast du völlig recht.
Genau. Und zu dem, was du sagst, mit einem kleinen Mehrwert schaffen, da hatte ich so eine Art Schlüsselerlebnis, tatsächlich auch in meinem allerersten Praktikum damals im Deutschen Literaturarchiv. Mhm. Da habe ich nämlich die Aufgabe bekommen, den Nachlass von einem Schriftsteller zu sortieren und dann in die Datenbank einzutragen, was da alles drin war. Mhm. Und das war ein total unbekannter, lokaler, schwäbischer Schriftsteller, der auch nicht viel veröffentlicht hat, also wirklich kein großer Name. Und ich glaube, es gab nicht mal einen Wikipedia-Artikel über den. Und trotzdem habe ich das aber sehr akribisch gemacht, weil ich es einfach super spannend fand. Der hat irgendwie so Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt und ich fand es super spannend, so dessen Aufzeichnungen irgendwie in der Hand zu haben und auch also diese ganzen Korrespondenzen und alte Fotos und so fand ich total spannend. Und dann habe ich das damals einem Freund von mir erzählt, mit dem ich vorher zusammen Jura studiert habe, der mich dann auch mal gefragt hat, so ja, was studierst denn du ja jetzt eigentlich so und was machst du da so? Und dann habe ich das erzählt. Und dann sagt er so, ja, aber du machst das da jetzt alles und wahrscheinlich guckt sich das nie jemand irgendwie an. Und dann habe ich gesagt, ja, aber darum geht's ja eigentlich nicht, sondern es geht ja darum, dass wenn eines Tages die eine Person kommt, die zu dem Typen forscht oder irgendwie zu schwäbischer Literatur Anfang des 20. Jahrhunderts forscht und die kann dann ihre Forschung vernünftig betreiben, dadurch, dass ich hingegangen bin und Zeit investiert habe und diesen Nachlass sortiert und erschlossen habe. Alleine die Vorstellung fand ich einfach so schön. Und ja, es ist unrealistisch, dass irgendwann mal jemand wirklich diese Arbeit in dem Sinne zu würdigen weiß. Aber trotzdem ist es sinnvoll, sie zu machen.
Trotzdem. Es ist absolut, also dadurch, dass du hingegangen bist und das erschlossen hast, allein dadurch gibt es den ganzen Sinn. Ob da jetzt jemand in 5 Jahren kommt oder jemand in 50 Jahren kommt und sagt, hey, ich brauche jetzt unbedingt dieses und dieses Dokument von diesem Typ eben und du hast es erschließbar gemacht. Diese Person kann dann damit arbeiten, weil du diese Arbeit gemacht hast. Und ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich erwarte nicht, dass Nicht-Bibliothekare oder Bibliotheksmenschen das verstehen können, aber es ist jetzt eine Information, die zugänglich ist und das ist wichtig.
Ja, genau. Und darum geht's ja. Und also gerade jetzt auch so im Zusammenhang mit Digitalisierung und so kommt ja auch immer viel die Frage so, ja, aber es ist doch irgendwie eh schon alles online und ich lade mir das von irgendeinem dubiosen russischen Server einfach runter und wir brauchen das alles gar nicht und warum beschäftigt ihr nicht einfach nur irgendwelche billigen Hilfskräfte, die den ganzen Tag Bücher einscannen und dann ist doch alles digital und so. Da kann ich immer nur sagen, es ist halt, also es wäre ein unfassbarer Aufwand und wir werden nie an den Punkt kommen, an dem alles digitalisiert ist.
Niemals. Wer fest davon überzeugt ist, dass ja alles digitalisiert ist und dass es keine Bibliothekare, Pharmis etc. mehr braucht, der soll sich bitte mal von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags an ein Informationstelefon setzen und dann mal die ganzen Anrufe entgegennehmen, die da kommen. Unsere Studis sind alles Menschen, die mit neuen Medien, Internet etc. aufgewachsen sind, aber es ist eine unendliche Menge an Informationen. Es ist einfach so. Wir haben über 40 Datenbanken lizenziert. Diese Datenbanken sehen alle anders aus. Die haben alle andere Informationen und die haben alle andere Nutzungsbedingungen. Und allein was dafür eine Verwirrung manchmal entstehen kann.
Ja.
Man macht sich keine Vorstellung. Man macht sich einfach keine Vorstellung. Es ist ja schon, oder in der Stadtteilbibliothek. Die Leute setzen sich hin, gucken dich an und sagen, sie hätten gern Warrior Cats Band 8 Volume 3.1. Und dann sagst du, das ist noch nicht raus. Und dann diskutieren die mit dir einfach mal eine Viertelstunde rum, dass das ja schon längst raus sein muss und so, bis sie sich dann endlich mal herablassen, in deinen Desktop-PC zu gucken. Und da steht halt einfach, dass das erst dann und dann erscheint. Und dann geht dieser Mensch, entschuldigt sich 100 Mal und kann nach Hause gehen und weiß, dass dieses Buch vorbestellt ist. Und er ist sich seines Irrtums bewusst geworden. Und es gibt einfach rund ums Thema Medien, egal in welche Richtung, nach wie vor viele Verständnisprobleme. Egal in was für eine Richtung das geht. Und dafür braucht es Bibliothekare. Dafür braucht es Pharmis und genau. Jeden, der in Bibliotheken arbeitet, um quasi einen da ein bisschen an der Hand zu nehmen und zu sagen, da schau. Das ist ja auch was wir auch mitvermitteln. Weil jedes Mal, wenn du, ich oder sonst irgendeiner in unserem Bereich eine Schulung hält, das vermittelt ja ein Stück weit mehr Medienkompetenz. Weil nur weil man mit Internet aufgewachsen ist, heißt es in 100 Jahren noch nicht, dass man auch weiß, wie man damit umgeht. Ich bin in meinem alten Job in der öffentlichen Bibliothek auf einmal in die Kommission Medienpädagogik berufen worden. Das ist in der Bibliothek, weil es ja doch sehr groß ist, sind Kommissionen gebildet und die entscheiden dann in verschiedenen Aspekten, in welche Richtung da allgemein die Weiterarbeit betrieben wird. Und ich war dann in der Kommission Medienpädagogik, Eva, ohne überhaupt im Studium eine Sache dazu gelernt zu haben. Aber man hat sich da quasi überlegt, wie es in diese Richtung innerhalb der Stadtbibliothek konzeptionell weitergehen soll. Und Medienpädagogik zu vermitteln und sich da Konzepte dazu überlegen, hat mir furchtbar viel Spaß gemacht. Das hat mir aber auch vor Augen geführt, wie viel Arbeit dann noch zu machen ist.
Ja.
Ich habe mich mal vor ein paar Jugendliche gestellt und habe ihnen versucht zu erklären, dass Wikipedia schön zur ersten Orientierung ist, aber dass Wikipedia von jedem bearbeitet werden kann. Die haben mich angeguckt, als würden meine Haare brennen, weil sie keine Ahnung hatten, was ich rede.
Ja.
Dass es eben alles nicht so seriös ist, wie es rüberkommt. Und das zu vermitteln, egal ob es jetzt gegenüber einem Kindergartenkind ist oder Senioren, das ist einfach wichtig.
Das hört halt auch bei Schülern nicht auf.
Nein.
Ich habe da auch schon mit meinen Eltern drüber gesprochen, die ja Lehrer sind und die auch schon die Beobachtung machen, dass es in der Generation nicht so gut bestellt ist um Informations- und Medienkompetenz.
Ja.
Und das sehe ich halt total bei den Studierenden auch. Also ich meine, es kommt natürlich immer sehr auf das Fach und auch auf die einzelne Person an. Aber ich habe das Gefühl, dass in den Schulen einfach viel zu wenig vermittelt wird in die Richtung. Also die kommen zum Teil, haben ein Abi gemacht und kommen an die Hochschule und müssen dann eine erste Hausarbeit schreiben und sind kurz davor, das Studium wieder abzubrechen, weil sie einfach völlig überfordert sind mit Literaturrecherche, mit wie ziehe ich das Ganze überhaupt auf und wo finde ich jetzt das, was ich brauche. Und das ist auch nicht einfach. Ich meine, das wissen wir selber. Das ist auch uns jetzt im ersten Semester bei unserer ersten Hausarbeit nicht so aus den Fingern geflossen. Aber ich muss sagen, ich bin manchmal ein bisschen entsetzt darüber, wie junge, erwachsene Menschen, die aus der Schule kommen und vielleicht sogar auch eine Ausbildung gemacht haben oder so, wie schwer die sich damit tun und wie überrascht die sind, wenn man denen mal was anderes zeigt als Google.
Mhm.
Ja, und das ist dann auch immer etwas, wo ich mir denke, so dafür sind Bibliotheken und Bibliothekare so unglaublich wichtig, um da einfach ja den Wegweiser so ein bisschen zu machen und zu sagen, okay, so könnt ihr was finden.
Ja.
Und versucht's doch mal so. Und das finde ich gerade für Leute, die studieren und die vielleicht ja sogar auch eine Karriere in der Wissenschaft anstreben, finde ich das wahnsinnig wichtig, dass die direkt am Anfang ihres Studiums dann auch wissen, okay, da gibt's auch eine Anlaufstelle, da gibt's auch Leute, die mir helfen.
Ja, klar.
Weil woher sollen die das können? Also nur weil sie auf Instagram unterwegs sind, können sie ja noch lange nicht mit einer Fachdatenbank arbeiten.
Ja.
Und also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe zwar jetzt auch eher so diesen Pädagogikteil im Studium ja mehr oder weniger vermieden, Aber mittlerweile muss ich da natürlich auch zumindest für die Zielgruppe Studierende auch auch was machen und habe da auch jetzt Erfahrungen gesammelt in den letzten 5 Jahren und finde, dass das eine der wichtigsten Aufgaben von Bibliotheken ist. Und ja, damit ist man dann auch wirklich weg von diesem Bild eines großen staubigen Raums, in dem Bücher im Regal stehen und eine strenge Bibliothekarin an der Theke sitzt und pssst macht. Ja, also das ist schon super wichtig und auch eine Sache, die mir auch gefällt. Also auch an der Stelle trägt man ja irgendwie dazu bei, dass Leute irgendwie im Studium vorankommen oder auch in ihrer Karriere, je nachdem.
Das ist völlig richtig. Weil du es gerade sagst mit dem leeren staubigen Raum. Das ist auch ganz, ganz oft einfach, dass der Stereotyp ist nach wie vor, dass das auch so ein menschenscheuer Beruf ist. Das ist es überhaupt nicht.
Ja.
Man hat da sehr viel mehr mit Menschen zu tun, als man sich das auch nur ansatzweise vorstellen kann. Also ich habe gern mit Menschen zu tun. Das war auch vor Corona und noch an der anderen Arbeitsstelle. Ich habe gern mit Menschen gesprochen und habe denen auch ganz gern, den Senioren auch ganz gern mal meine 5 bis 10 Minuten zu halt einfach gerne geschenkt und habe mich dann unterhalten, weil ich mag den sozialen Aspekt einfach. Und das ist auch ganz oft vertreten, dass man das macht, weil man keine Menschen mag. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß es wirklich nicht. Also es ist ein sehr, sehr verstaubtes Bild, was bei vielen vorherrscht.
Ja, ich glaube, das wird auch zum Teil so ein bisschen vermischt, auch mit dem Image des Archivars.
Ja,
der so im Keller sitzt und seine Sachen ordnet. Und ich habe ja mehrere Praktika auch im Archivbereich gemacht. Und ich würde sagen, dass es da natürlich, je nachdem, was du für eine Stelle genau hast, auch eher zutrifft. Also ich habe mein Praxissemester damals in Estland gemacht, im historischen Archiv. Und ich habe wirklich den ganzen Tag alte Handschriften aus dem 17. Jahrhundert gelesen. Was ich auch übrigens total Learning by Doing mäßig erstmal lernen musste, weil irgendwie war so die Idee, ja, du kommst ja aus Deutschland und die Dokumente sind auf Deutsch, also lies das mal. Und es war natürlich eine Handschrift, die man nicht mal eben so lesen kann. Da musste ich mich auch sehr reinfuchsen.
Ja, klar.
Aber da passte dieses Bild vielleicht ganz gut. Wobei ich auch dazu sagen musste, dass ich natürlich auch auf so einen Posten gesetzt wurde, weil mein Estnisch halt nicht ausgereicht hätte, um jetzt Nutzerkontakt zu haben.
Ja.
Und ansonsten finde ich eigentlich auch, dass man schon ziemlich kommunikativ sein muss und dass man sich auch vielleicht mal durchsetzen können muss gegen
ja
aufmüpfige Schüler oder gegen Nutzer, die vielleicht ein bisschen zu viel wollen.
Ja.
Ich fand es aber auch sehr interessant, weil wir haben im Masterstudiengang, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Modul das war, aber da haben wir mal einen Text gelesen von irgendwie, ich glaube aus den 20er Jahren war das. Das war aus so einem Berufehandbuch und da wurden halt alle Berufe so ein bisschen charakterisiert, was muss man dafür mitbringen und für welche Leute ist es geeignet. Und da stand doch tatsächlich drin, dass die Arbeitsbedingungen so friedlich und beschaulich wären und dass sich das deshalb auch sehr gut für Psychopathen eignen würde.
Oh wow. Oh wow.
Ja.
Oh Gott, ey. Das stößt gerade was ganz Schwieriges an in mir. Ja, Entschuldigung.
Ja, und das war dann auch so ein Moment, wo wir dann natürlich alle irgendwie haben sich erstmal aufgeregt, ne? Und dann hat der Dozent auch gesagt, naja, gut, 20er Jahre und so. Und irgendwie sind wir dann alle zu dem Schluss gekommen, so lass uns das mal mit Humor nehmen. Wir wissen, dass es nicht so ist. Aber das ist halt auf jeden Fall, also selbst für die damalige Zeit ja ein völlig falsches Bild, weil auch damals musste man schon mit Menschen umgehen können.
Ja. Auf jeden Fall. Ich muss dir ehrlich sagen, ich war ja in den Krankenhausbibliotheken und das ist da gibt's halt natürlich auch wieder so ein ganz eigenes Klientel, weil das halt so eine Mischung ist aus Personal und Patienten. Und ich habe dann mich beworben auf diese Stadtteilbibliothekstelle und ich hatte eine Kollegin, die hat damals gerade ihre Pharmi-Ausbildung beendet gehabt und die ist von der Stadtteilbibliothek zu den Sozialbibliotheksdiensten gekommen. Und in den Krankenhausbibliotheken hast du keinen Abenddienst, du hast keinen Samstagsdienst, du hast immer die gleiche Schicht quasi. Und halt auch einfach nicht die Nutzer, die du normal hast. Und man hat halt ganz viele in den Öffis, man hat ganz viele großartige, nette, total glückliche Besucher, die sich drüber freuen, dass sie eine Stadtteilbibliothek haben mit tollen Öffnungszeiten und so weiter. Und so wie es überall halt einfach ist, gibt es Menschen, die kommen und die haben schlechte Laune, die haben einen scheiß Tag, die sind unglücklich in ihrem Leben und dergleichen mehr. Und dann steht man halt da als dieses öffentliche Auskunftsgesicht und man kriegt es halt dann voll ab. Und diese Kollegin, die konnte das damals nicht glauben, dass ich freiwillig in eine Stadtteilbibliothek gehe, weil sie gesagt hat, du wirst dich umschauen, wirklich. Und dann hat sie mir auch freundlicherweise so ein paar Horrorgeschichten erzählt von Leuten, die sich im Klo eingesperrt haben und sich geweigert haben, rauszukommen.
Oh Gott.
Ja, Menschen, die ihre gesamte Körpertoilette in der Toilette dort gemacht haben und dergleichen mehr. Gibt da wirklich alles. also da, wie gesagt, da, wo ich war, an dem Standort, da war es tatsächlich immer so, dass wir das auch alles, also das Künstlerviertel quasi verschrien, weil es auch in der Nähe ist von der Universität etc. Und wir hatten wirklich ganz, ganz, ganz süße Stammgäste auch immer, die halt, auch, wo man auch gemerkt hat, da wir halt da in Maxvorstadt, wo ich war, das war halt auch zwischen diversen Ladengeschäften und so mit drin und direkt an der U-Bahn und ganz süß gelegen. Und da hatten wir wirklich ganz, ganz viele Liebe, halt obligatorisch mal wieder ein paar Streithähne, die sich um die Zeitung streiten und so weiter. Und dann halt irgendwie gefühlt alle 3 Monate irgendwann mal jedes Mal halt irgendjemand, der kam und gemeint hat, er müsste sich furchtbar aufführen und verlangen, dass wir die Polizei rufen, wenn er gehen soll und diese ganzen Geschichten. Und das ist sowas. Und ich erzähle es, weil du gerade wieder gemeint hast, man muss Menschen mögen, man muss auch mit Menschen umgehen wollen. Ich habe mir da ganz oft an solchen Tagen, wo ich mich schlimm habe ärgern müssen oder jemand kam und hat mich beschimpft und ich bin dann nach Hause gegangen und war sehr aufgebracht. Deswegen habe ich mir ganz oft gedacht, denk dran, du magst den Job. Er ist unfassbar abwechslungsreich. Ich bin Bibliothekarin, das bedeutet, ich bin ein bisschen weit eine Lehrerin, ich bin ein bisschen eine Kindergärtnerin, ich bin ein bisschen eine Security-Frau manchmal auch, ich bin ein bisschen Sozialarbeiterin und trotzdem hat das Ganze noch mit Büchern zu tun. Und wenn man aber keine Menschen mag, braucht man den Job nicht machen. Es ist so.
Nee, also ich glaube auch, dass man höchstens vielleicht in einer großen Uni-Bibliothek irgendwie das Glück, wenn man denn so jemand ist, haben kann, dass man irgendwie den ganzen Tag da sitzt und nur Bücher katalogisiert, so im stillen Kämmerlein. Ja. Aber das ist, glaube ich, super selten und ich merke es auch gerade, also jetzt im Corona-Alltag natürlich nicht so sehr, aber vorher, man muss schon auch sehr flexibel sein. Mhm. Man muss schnell auf neue Situationen reagieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Büro sitze und mich gerade, weiß ich nicht, mit der Webseite beschäftige, kann es jeden Moment passieren, dass jemand von unten anruft und sagt, ich habe hier gerade jemanden, der hat so eine Recherchefrage, bei der ich nicht weiter weiß, kannst du mal eben runterkommen. Ja. Und das ist auch was, wo man vielleicht auch dann eher genervt davon wäre, wenn man denn jemand ist, der eher so lieber so vor sich hin wurstelt und alles ganz in Ruhe und so. Und das ist halt zumindest an der Hochschule definitiv nicht so.
Ja.
Also da muss man sich dann auch im Klaren drüber sein. Also der Menschenkontakt ist jetzt vielleicht für mich nicht unbedingt eine Motivation gewesen, diesen Beruf zu ergreifen, weil ich eigentlich immer gedacht habe, so ja, das ist eigentlich gar nicht so meins. Und gerade wenn man aus so einem Lehrerhaushalt kommt, ist natürlich auch immer irgendwie Thema gewesen, so ja, willst du nicht vielleicht auch mal Lehrerin werden? Und ich habe das immer kategorisch abgelehnt und ich weiß auch bis heute, dass das nicht so der richtige Beruf für mich wäre, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass ich zumindest so in dieser Informationskompetenzvermittlung mit Studierenden, also mit einer erwachsenen Zielgruppe, dass ich das trotzdem gerne mache. Also dass ich schon eigentlich gerne Wissen vermittle und auch so diese Pädagogik anwende sozusagen. Und das finde ich auch schön an dem Beruf, dass es zumindest bei mir so war, dass ich zwar am Anfang, als ich das Studienfach gefunden habe, gedacht habe, okay, das holt mich irgendwie ab mit Dingen, die mich interessieren und auch mit Stärken, die ich vielleicht habe, aber dass ich dann auch im Laufe der Zeit, wo ich es studiert und dann später auch in der Praxis gemacht habe, auch an ganz vielen Stellen gemerkt habe, so, hey, das interessiert dich auch und das kannst du auch. Also zum Beispiel auch das ganze Thema, ja, Technik, ne, IT, so, da muss man schon auch relativ affin sein.
Ja, okay.
Weil man sich da auch immer auf neue Systeme umstellen muss und so. Und natürlich sind wir weit davon entfernt, in irgendeiner Form Informatiker zu sein. Mhm. Aber man darf sich vor Technik auf gar keinen Fall verschließen in diesem Beruf. Und das war auch schon vor Corona so. Und da habe ich auch total gemerkt, dass ich immer irgendwie gedacht habe, so ja, das ist überhaupt nicht mein Gebiet. Und im Laufe des Studiums und im Job habe ich gemerkt, so naja, aber eigentlich kann ich das doch ganz gut. Und eigentlich finde ich das auch spannend. Mhm. Und ich glaube, dass gerade durch dieses breit gefächerte Studium viele halt die Möglichkeit haben, auch noch Dinge an sich zu entdecken, die sie vielleicht vorher gar nicht so wussten.
Ja, würde ich sofort so unterschreiben. Und wenn es nur auf einer sehr, sehr niedrigen Stufe ist, zum Beispiel, wenn jetzt die Rückgabeanlage spinnt oder so, so vor 5 bis 8 Jahren wäre ich noch schreiend davon gelaufen, wenn irgendwie alles blinkt und rot leuchtet und so. Inzwischen macht mir das Spaß.
Ja.
Ich hab da weniger Angst davor, die Rückgabeautomation vollständig zu zerstören, als dass ich irgendwie doch noch irgendeinen Kniff finde, wie sie wieder funktioniert.
Ja, genau.
Und man darf sowohl vor der Hardware als auch vor der Software keine Angst haben. Und ich habe zum Beispiel auch die Kollegin, die ich gerade vertrete, die ich auch sehr schätze, die ist zum Beispiel total IT-affin. Die hat auch ganz, als sie angefangen hat, dort zu arbeiten, die ist auch schon ein bisschen länger,
Die hat ganz, ganz viel so von Technikausleihe hat sie initiiert und auch diese Schulungen, diese Recherche und Citavi-Schulungen und so, die ist total IT-affin. Und die hat mal gemeint, also sie hatte die Berufsentscheidung entweder Informatikerin oder Bibliothekarin. Und das ist halt für sie, sie hat sich für Bibliothekarin entschieden, aber kann halt da ihre IT-Affinität voll ausleben. Und das ist auch was Tolles. Ich meine, das muss nicht bedeuten, du hast es ja schon gesagt, dass jeder Informatiker sein muss, aber es hilft, wenn man keine Angst hat davor.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich glaube, bei uns ist doch immer versprochen worden, dass so ein Generationenwechsel gerade stattfindet bei uns in dem Bereich. Und ich merke das zum Teil ganz doll. Ich bin jetzt gerade, wo ich da bin, ich bin 32, ich bin da die Jüngste, also nicht mit Abstand, weil besagte Kollegin, die so informatisch begabt, das ist ein Jahr älter, aber es gibt schon sehr viel mehr ältere Kolleginnen und auch in München gab es zum Teil sehr viel ältere Kolleginnen, wo man halt entweder ungefähr gleich alt war oder die nächstälteren waren dann schon 30 Jahre älter. Und da habe ich zum Teil schon gemerkt, dass die einfach nicht mehr alle so Bock hatten auf den IT-Aspekt von dem Ganzen.
Also ich bin 30 und wir haben einige, die so zwischen 25 und 30 sind oder vielleicht auch 31, 32. Und dann haben wir so eine ganze Riege von Leuten, die alle so 15 Jahre älter sind als ich, also okay. So Mitte 40. Mhm. Also der Leiter der Bibliothek, mein Chef, ist auch Mitte 40. Und dann sind ein paar, die so so Anfang 50 sind. Also wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Und dann ist es natürlich eine absolute Typfrage, so ob man da jetzt Lust drauf hat oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es diesen Generationenwechsel im Prinzip schon allein dadurch geben wird, dass die Studiengänge sich alle anders ausrichten. Also ich habe es total mitbekommen in Stuttgart. Da habe ich 2 Jahre nach unserem Abschluss mal mitbekommen, wie sie damals tatsächlich hingegangen sind und das Studium mehr in Richtung IT aufgestellt haben. Also wir haben damals einen zusätzlichen Professor für den Bereich eingestellt und haben mehr IT-Inhalte auch schon in den Pflichtbereich genommen. Und da kann ich mich noch an so ein Gespräch erinnern, in dem ich dann auch gesagt habe, so ich glaube, wenn zu dem Zeitpunkt, wo ich mich für das Studium entschieden habe, dieser IT-Aspekt schon so groß betont gewesen wäre, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich mich dafür eingeschrieben hätte.
Okay.
Weil ich halt damals irgendwie aus der Schule und aus diesem Jurastudium kam, immer mit diesem Bild von mir selbst, ich bin die Geisteswissenschaftlerin und ich habe damit wenig viel am Hut und ich will eigentlich lieber so diesen Literaturaspekt machen im Studium. Und das war dann damals wohl in Stuttgart auch, also so wie ich es mitbekommen habe, halt auch so in der Diskussion, ob man damit nicht vielleicht die Leute abschreckt, die sich mehr aus traditionellen Gründen für den bibliothekarischen Beruf interessieren, die ja auch vollkommen richtig sind an der Stelle, ne? Und ja, das ist, glaube ich, ein totaler Balanceakt, halt auf der einen Seite den Leuten klarzumachen, hey, das wird jetzt hier immer mehr Technik und ihr müsst ein gewisses Interesse daran mitbringen oder euch zumindest darauf einlassen, da was zu lernen. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich trotzdem noch die Leute haben, die super sind in der sozialen Geschichte, die sich für Pädagogik interessieren, die gerne lesen und so. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ausgewirkt hat in den paar Jahren, seitdem sie das umstrukturiert haben oder wie es auch an anderen Hochschulen aussieht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass unsere nachfolgende Generation, dass das dann zum Teil auch schon ein anderer Menschenschlag wieder so ein bisschen ist, der sich dafür entscheidet.
Und mit Sicherheit. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, dass auch das sehr, sehr, sehr dynamisch ist und nachdem sich die Umwelt, das Umfeld sich ja wieder ändert und die wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, halt einfach nachziehen müssen und nachjustieren müssen an den Inhalten, da kommen dann andere Leute nach. Das kann wirklich sehr, sehr gut sein. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht nur nicht weiß, wie der Studiengang in Stuttgart gerade heißt, sondern auch mit den Inhalten nicht sonderlich vertraut bin. Aber dass sich das nochmal dramatisch ändern wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist vielleicht auch mal was, wo wir so gut anknüpfen können. Bibliotheksmanagement, egal wie es jetzt heißt, kann man nicht überall in Deutschland studieren. Es gibt so gängige Studienorte, Leipzig, Köln, Stuttgart, Hamburg, glaube ich.
Berlin, Hannover hat, glaube ich, auch zumindest Informationsmanagement, was sich ja dann auch zum Teil überschneidet. Mhm. Also zumindest hatte ich 2 Kommilitoninnen im Master, die einen Bachelor in Hannover gemacht hatten.
Okay.
München?
Ja, in München kann man, der Abschluss heißt nochmal anders, aber in München kann man es auch studieren. Das ist völlig richtig.
Aber ich wollte eigentlich bloß darauf hinaus, dass man sich quasi ständig über den Weg läuft. Also nicht permanent. Es ist jetzt nicht so, dass man also auf so Bibliothekarstage, dass man da alle sieht, die man jemals beruflich kennengelernt hat. Ich habe dich zum Beispiel auch seit 2014 nicht mehr gesehen. Aber man trifft sich doch immer mal wieder.
Ja, ich weiß noch, dass bei unserer Abschlussveranstaltung in Stuttgart damals, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Ich kann auch nicht mehr sagen, ob es eine Professorin oder ein Professor war. Aber irgendjemand hat gesagt, so, man sagt ja, man trifft sich immer zweimal im Leben, aber im Bibliothekswesen eher mindestens dreimal.
Ja.
Und da ist sehr viel dran. Also selbst wenn man sich nicht trifft, man begegnet immer wieder den gleichen Namen. Also gerade auch so in den Fachzeitschriften zum Beispiel, ne? Man liest immer wieder Namen, so, ah ja, habe ich schon mal irgendwie gehört.
Oh ja.
Es ist auch irgendwie eine kleine Welt, aber das ist tatsächlich auch was ich schön finde irgendwie. Mhm. Es ist so, ja, fast so ein bisschen familiär.
Ja.
Und ich kann mich noch daran erinnern, das war noch im Master, das war vor 5 Jahren oder so, da war ich das erste Mal auf so einem Fachkongress. Und das ging 3 Tage und ich weiß noch, dass meine Mutter mir irgendwie am 2. Tag geschrieben hat, und wie fühlst du dich jetzt so nach 2 Tagen unter deinesgleichen? Und ich fand irgendwie fand ich diese Formulierung so schön, weil ich wirklich die ganze Zeit irgendwie das Gefühl hatte, ja, ich bin unter meinesgleichen. Ich bin in der Welt, in die ich irgendwie reingehöre, und ich finde es total schön. Also mir haben diese Fachkongresse, die es ja jetzt leider in den letzten 2 Jahren wegen Corona nicht gab, immer total viel Spaß gemacht. Also ich habe mich auch immer drum gerissen, dass ich diejenige sein darf, die da hinfährt, weil es einfach so gerade für jüngere Bibliothekare, die noch nicht so lange aus dem Studium raus sind, immer so ein bisschen ist wie so ein Klassentreffen. Irgendjemanden trifft man immer oder sieht noch mal einen Professor, der irgendwie einen Vortrag hält. Und ich finde wahnsinnig viele Themen einfach spannend in dem Bereich. Also ich habe mich dann auch ganz oft einfach so aus Interesse einfach in so einen Vortrag reingesetzt, auch wenn das jetzt ein Thema war, mit dem ich vielleicht in meinem Berufsalltag nicht so viel zu tun habe. Mhm. Und ich finde einfach, dass es viele Menschen machen, die irgendwie sympathisch sind und die sich ja natürlich alle auch aus ähnlichen Motiven für den Beruf mal entschieden haben, wie wir sie jetzt vorhin auch schon genannt haben. Und ich mag diese Welt total. Und
ja,
das fällt mir auch immer wieder auf, ist mir jetzt auch bei dir wieder aufgefallen, dass wir, also ich habe, glaube ich, noch nie jemanden getroffen, der Bibliothekarin oder Bibliothekar ist und auf die Frage, was machst du beruflich, antworten würde, ich arbeite in einer Bibliothek, sondern wir sagen wirklich immer alle, ich bin Bibliothekarin.
Ja. Bestimmt.
Das ist, glaube ich, auch nicht in jedem Job so. Also das ist, ich sehe es bei meiner Schwester, die ja so auch so im Journalismusbereich unterwegs ist, dass die auch natürlich über sich ganz stolz sagen würde, ich bin Journalistin. So, das sind halt immer so diese mit so einer Form von Idealismus behafteten Berufe, glaube ich, in denen man so diese Berufsbezeichnung auch so betont und stolz drauf ist.
Irgendwie. Total, ich bin da stolz drauf. Ich bereue das auch keine Sekunde. Das ist auch egal, was es für Außensachen gab, die mich mal genervt haben oder so. Das hatte tatsächlich immer mit bereits erwähnten Menschen zu tun, wenn da mal was war, was irgendwie blöd war oder bremsig war oder sonst irgendwas. Aber dass ich den Beruf gewählt habe, das bereue ich auf gar keinen Fall. Ich wäre in einem rein sozialen Beruf wäre ich komplett falsch. Meine Mitbewohnerin ist zum Beispiel Krankenschwester und ich erlebe halt da auch relativ häufig, wenn sie mal was erzählt, was so auf der Arbeit los war, könnte ich nicht. Aber das ist so der Beruf, der noch eine soziale, ausreichend soziale Komponente hat, wo ich eine Erfüllung drin finde. Du hast völlig recht. Wir sind Bibliothekare. Und ich würde ganz gerne noch was dazu sagen, wo du vorher gemeint hast, hat einen sehr familiären Charakter, dadurch, dass es nicht so viele von uns gibt. Das ist völlig richtig. Ich habe aus privaten Gründen mal neulich mal abchecken wollen, wie es die Arbeitslage so in Freiburg ist momentan, und habe das dann auch auf meinem Social Media gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja.
Und hatte da innerhalb von kürzester Zeit 4 Nachrichten von lauter Menschen, die ich aus unterschiedlichen Arbeitsstudienkonstellationen kenne, und unter einem eine Nachricht war auch, hey, sag mal, XYZ arbeitet doch in Freiburg, weißt du das nicht? Und dann sage ich, nö, das weiß ich nicht. Ja, schreib ihr gleich mal, und die kann dir bestimmt was sagen. Und dann habe ich ihr gleich geschrieben, und ich wusste wirklich nicht. Dann habe ich ihr gleich geschrieben und sie dann auch gleich so, ja, und wir haben uns unterhalten. Und es ist einfach schön, weil du halt nie das Gefühl hast, dass du, selbst wenn du ganz allein irgendwo in deinem Büro sitzt, bist du nie alleine. wenn jetzt irgendein Problem ist, kannst du dich immer an jemanden wenden, egal wo der sitzt.
Ja, und das ist ja auch einfach eine Sache, die ja auch viel damit zusammenhängt, dass wir eben nicht Profit erwirtschaften müssen. Es gibt ja in dem Sinne auch keine Konkurrenz unter Bibliotheken. Also klar könnte man jetzt sagen, hier in Dortmund zum Beispiel haben wir jetzt die Situation, dass es neben der Fachhochschule ja auch eine Uni gibt und es gibt zum Teil sogar auch Fächer, die sich doppeln. Also zum Beispiel Architektur kann man in Dortmund an beiden Hochschulen studieren, mit einer natürlich etwas unterschiedlichen Ausrichtung. Da könnte man jetzt sagen, ja gut, in dem Sinne ist man da ja schon irgendwie ein bisschen eine Konkurrenz. Also wir freuen uns immer über Uni-Studenten, die zu uns kommen und sagen, ich finde euren Architekturbestand besser als den von der Uni. Aber das ist ja nur auf einer ganz geringen Ebene so. Also man hat halt eigentlich keinen Grund, irgendwelche Betriebsgeheimnisse zu haben oder Kooperationen zu verweigern. Mhm. Und ich finde halt immer, dass auch so bei so Fortbildungsveranstaltungen und so auch schon sind auch schon ganz schöne Dinge entstanden. So, lass uns einfach mal in Kontakt bleiben und vielleicht können wir uns ja gegenseitig berichten, was wir da so machen und können uns irgendwie gegenseitig helfen und uns zusammentun. Und auch das finde ich total schön. Also, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, ich kann jetzt nicht in einer anderen Bibliothek anrufen und fragen, wie die das so machen, weil ich dann irgendwie nur zu hören kriege, ja, das werde ich dir bestimmt nicht verraten. Genau. Das ist eben nicht so, ne? Und und gerade so heutzutage so diese ganze Idee von wegen, man soll alles teilen und man soll ja nicht so jeder für sich und so, das ist natürlich auch etwas, was Bibliotheken ja schon seit Jahrhunderten machen, ne? Also diese diese ganze Idee von irgendwie Sharing und weniger weniger Eigentum im Sinne von nicht jeder kauft sich das Buch selber, sondern man geht halt in die Bibliothek und kann sich das ausleihen. Das ist ja, das wird jetzt heutzutage irgendwie so ein bisschen so gehypt unter bestimmten Bevölkerungsgruppen, als wäre das so was Neues. Ja. Und dann sitze ich da auch manchmal und denke so, nee, also in Bibliotheken, das ist das Grundkonzept und Bibliotheken gibt's schon seit Ewigkeiten.
Ja, es ist ein alter Beruf, es ist ein altes Konzept, was sich allerdings doch stetig ändert. Und ich glaube, dass wir in unsere Karriere, Berufsweg noch so einige Änderungen mitmachen werden, aber dass wir, glaube ich, eingestiegen sind an so einem Wendepunkt. Also natürlich ändert sich im Bibliothekswesen auch schon seit Jahrzehnten ständig irgendwas. Ich habe neulich auf Instagram ein Foto gepostet von den Kolleginnen von Mitte der 90er Jahre, wo sie vor ihren riesigen Röhrenbildschirmen sitzen. Da ändert sich stetig irgendwas, aber gerade, ich glaube, wir sind gerade an so einem, wir haben damit begonnen, in dem Bereich zu arbeiten, als gerade so wirklich diese Erkenntnis gekommen ist, von wegen, okay, den klassischen Bibliothekar, so wie sich der Großteil der Bevölkerung sich ihn vorstellt, den wird's nicht mehr geben und man muss sich ein neues Berufsbild suchen und es war ja auch nie so, dass es da keinen Raum für den wandelbaren Bibliothekar gegeben hat. Das war zumindest mein Empfinden. Und ich denke mit dem Wissen daran, dass nichts gleich bleibt und dass man sich stetig verändern muss, wenn man anfängt so in einem Zweig zu arbeiten, dann hat man, glaube ich, ein ganz gutes Standbein, auf dem man dann weiterhüpfen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und also was mir auch immer wichtig ist, auch so gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, auch einfach so ein bisschen das Image zu verbessern, das Bibliotheken halt in Deutschland leider haben. Also da muss man ja auch wirklich mal dazu sagen, das ist längst nicht überall so. Also wenn man nach Skandinavien zum Beispiel guckt, da haben Bibliotheken ein ganz anderes Standing. Mhm. Da ist dieser Beruf auch super angesehen und die haben natürlich auch mehr Geld, klar, können halt mehr ermöglichen auch in den Bibliotheken. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist halt das Bild, was die Leute von Bibliotheken haben, eher erstmal negativ oder zumindest irgendwie altmodisch besetzt. Vorhin auch, als du das gesagt hast mit der Rückgabeanlage, dass du die jetzt mittlerweile quasi selber wieder zum Laufen bringen kannst, da fiel mir auch so ein, dass es auch tatsächlich was ist, was Studierende oft total überraschend finden, wenn sie irgendwie sehen, was bei uns eigentlich alles automatisiert läuft und was es alles gibt. Und da haben die noch nie was von gehört. Und Klassiker ist bei uns zum Beispiel, wir haben halt, das habt ihr sicherlich auch, diese RFID-Sicherung in den Büchern, die ja ermöglicht, dass man einem Selbstverbucher das Buch oder auch mehrere Bücher gleichzeitig einfach auf so eine Platte legt und dann erkennt das System, aha, das ist das und das Buch und verbucht das. Ja. Und wir erleben halt immer wieder Studierende, die irgendwie versuchen, die ISBN einzuscannen oder irgendwie das Buch aufklappen und irgendwie völlig fasziniert vor diesem Gerät stehen, weil das einfach dann ein grünes Häkchen anzeigt und sagt, hier, ich bin fertig, ich habe das schon längst verbucht. Mhm. Und da werden wir ganz oft gefragt, wie das funktioniert.
Ja.
Und da gab es auch schon Leute, die dann gesagt haben, das ist ja wie Magie und völlig begeistert sind und so. Und das sind immer Sachen, bei denen ich denke, so dass sowas muss man halt eigentlich mehr betonen und mehr nach außen kehren. Und deshalb finde ich es gut, dass Bibliotheken mittlerweile auch viel im Social-Media-Bereich unterwegs sind und einfach zeigen, was sie so machen. Und versuchen irgendwie, gerade auch unter Studierenden, die ja Bibliothek vielleicht eher so als Zwang erleben, so ein bisschen sich besser darzustellen und zu zeigen, wir sind hier auch nicht einfach nur Leute, die im Sessel sitzen und lesen, sondern wir sind auch kreativ, uns fallen Dinge ein, wir machen tolle Veranstaltungen und so. Das ist vielleicht auch was man, also wenn ich jetzt so einen Studiengang neu konzipieren müsste, würde ich den Aspekt auch ganz, ganz stark betonen. Ja, also definitiv. Alles, was mit Marketing zu tun hat, weil man ja auch dieses Marketing entspannt betreiben kann, mit dem Hintergrundwissen, dass man eigentlich mit niemandem konkurriert. Also dann könnte man jetzt auch wieder sagen, wofür braucht man denn dann überhaupt Marketing? Klar, ne, wir könnten auch sagen, wir machen gar nichts, weil die Studierenden müssen eh zu uns kommen. Aber gerade weil wir eben nicht den Druck haben, dass jede Marketingaktion irgendwie voll einschlagen muss, weil wir sonst vor der Pleite stehen oder nicht genug Profit erwirtschaften, können wir halt auch sagen, wir probieren jetzt einfach mal was aus und gucken, wie das ankommt. Ja. Und das macht dann auch Spaß.
Ja. Die Möglichkeiten, die man hat, die muss man einfach dann auch ergreifen. Weil du sagst, dass man inzwischen Bibliotheken, dass es bei denen angekommen ist, dass sie auch einfach Spaß haben können mit dem, was sie machen, dass sie Sachen ausprobieren können und so weiter. Und dass das inzwischen auch vom Träger oder sonstigen Verantwortlichen auch so gewollt wird, dass Bibliotheken sich einfach anders darstellen. Man muss ausprobieren können und man muss auch ausprobieren wollen.
Ja. Yeah. Also ich merke auf jeden Fall, wir sind beide mit einer solchen Leidenschaft dabei, dass es wahrscheinlich meine längste Podcast-Folge ever wird. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil, also ich gehe ja sowieso an diese ganze Podcast-Sache nicht mit dem Anspruch heran, dass ich irgendwie mega berühmt werden und 1000 Follower haben will, sondern das ist eine reine Spaßveranstaltung und dann kann man auch mal richtig lange über Bibliotheken reden und vielleicht hat ja auch der ein oder andere Lust, sich das anzuhören und seien es auch nur andere Bibliothekare.
Ich wollte gerade sagen, oder sei es ein Mensch, der sich unschlüssig drüber ist, ob er wirklich Bibliotheksmanagement oder wie auch immer es jetzt heißt, studieren soll und der dadurch überzeugt werden kann oder davon abgesteckt wird, auch recht, dann ist das auf jeden Fall schon gut angekommen, sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch ein paar von den Leuten, die immer Klischees im Kopf hatten. Also ich habe auch das Gefühl, dass auch Leute, die mich jetzt schon seit Jahren kennen und von denen ich weiß, dass die mich wirklich mögen und die sich auch für meinen Beruf interessieren, auch bei denen habe ich oft das Gefühl, dass denen eigentlich noch nicht so richtig klar ist, was ich da mache. Und auch von denen kommen mal irgendwelche Witze und das ist auch vollkommen in Ordnung, damit kann ich gut umgehen.
Ja, geht mir auch so.
Aber ich meine, man setzt sich dann ja auch an so einem gemütlichen Kneipenabend nicht hin und hält den Leuten einen Monolog über seinen Job. Also alle, die sich schon mal gefragt haben, was die beiden Evas in den Bibliotheken eigentlich so machen, die haben jetzt hier ein Dokument quasi.
Die Möglichkeit, sich das anzuhören. Ja, es ist anders, wenn man, du hast es vorhin so schön, also was deine Mutti auch meinte, von wegen, wie es dir ging unter deinesgleichen. Ich weiß ganz genau, wie sie es gemeint hat und sie hat es auch völlig richtig gemeint. Ich hatte 2 Jahre eine Beziehung mit einem Bibliothekar, das war, was den beruflichen Aspekt angeht, einfach, es war immer so selbsterklärend. Man musste gar nicht viel sagen. Das war schön.
Ja, das ist der Vorteil, ja. Also bei mir war es halt einfach echt so, dass ich in der Studienzeit selber eigentlich wenig mit Leuten zu tun hatte, abgesehen von meinem damaligen Freund, die nicht selber irgendwie im Bibliothekswesen verhaftet waren.
Ja.
Und dass ich dann eigentlich erst, als ich hier nach Dortmund gekommen bin, mit den unterschiedlichsten Leuten auf einmal zu tun hatte. Ja. Und deshalb bin ich auch eigentlich wirklich erst so mit 25, als ich schon im Berufsleben war, dann so regelmäßig in diese Situation gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, da sitzt jetzt jemand, der hat überhaupt keinen Plan. Der ist im Prinzip genauso wie du damals, als du Jura angefangen hast zu studieren. Mhm. Und dem musst du jetzt irgendwie grob vermitteln, was du da machst, ne? Und dann ist einem irgendwie immer am wichtigsten, dass die einen ernst nehmen oder so.
Ja.
Aber mir ist dann auch schnell klar geworden, okay, wenn jemand Fragen stellt, dann beantworte ich die gerne, aber manchmal geht so ein Gespräch dann auch doch irgendwie nicht weiter und manchmal habe ich dann auch keine Lust, immer wieder das Gleiche zu erzählen und frage dann lieber die Person mal was über ihren eigenen Beruf.
Ja.
Aber irgendwie ist das ja auch schön, so einen etwas besonderen Beruf zu haben, den halt nicht so viele machen.
Deswegen habe ich auch ganz oft das Gefühl, wenn mich jemand mal fragt, ich muss das jetzt möglichst toll alles rüberbringen, damit der sich möglichst viel denkt, oh, aha, oh, weil man, ich weiß ja, dass diese Person in der Regel relativ selten auf einen Bibliothekar trifft, deswegen habe ich immer so das Gefühl, ich muss das für alle anderen das Berufsbild schön hinstellen. Ach, ja.
Ja, genau. Man kommt halt irgendwie schnell in unter so einen gewissen Rechtfertigungsdruck. So, ja, ich weiß, für dich ist das ein komisches Nischenbuch, aber eigentlich ist es der tollste Beruf der Welt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, manche Bibliothekare tendieren dann auch so dazu, ihren Beruf als mega anspruchsvoll darzustellen und als irgendwie eine Riesenwissenschaft und so. Und da muss man ja aber auch irgendwie natürlich realistisch sein und sagen, ja, natürlich gibt es Fächer, die anspruchsvoller sind. Und man kann das nicht mit einem Medizinstudium vergleichen oder so. Mhm. Aber wir sind ja auch eher Praktiker. Das ist auch okay, ne? Und das ist auch schön.
Völlig richtig.
Aber wir haben jetzt tatsächlich auch alles abgehandelt, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich meine, wir könnten zu jedem einzelnen dieser Aspekte wahrscheinlich eine eigene Folge aufnehmen.
Wahrscheinlich.
Da wir uns den 2 Stunden zuneigen,
aha, ich weiß schon,
würde ich vielleicht sagen, wir haben jetzt schon so viele schöne Schlussworte gesprochen.
Ja, ich merke es auch an meinem Hirn langsam, muss ich sagen.
Ja. Genau, deshalb ist das vielleicht der Punkt, an dem wir sagen, jeder, der drüber nachdenkt, in diese Richtung zu gehen, dem können wir nur empfehlen, das zu tun. Ja. Und allen anderen können wir nur sagen, macht euch nicht über Bibliothekare lustig. Wenn ihr mal jemanden trifft, der Bibliothekarin oder Bibliothekar ist, dann überlegt euch eine nette, interessierte Frage und sagt nicht, deinen Job gibt's in 10 Jahren nicht mehr, weil dann könnt ihr sicher sein, dass die Person keine große Lust haben wird, sich mit euch weiter zu unterhalten.
Ja, fragt nach, wenn es euch wirklich interessiert. Wenn es euch nicht interessiert und ihr euch bloß denkt, okay, dann fragt halt nicht nach. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich würde auch gerne mal jemanden Fremdes treffen, zu dem ich sage, ich bin Bibliothekarin, und die Person sagt nicht, hä, was? Wenn die Person einfach nur sagt, oh cool, das ist auch in Ordnung. Das ist gar kein Problem. Außer ihr wollt was wissen.
Ja.
Wir reden gerne über den Beruf, wie man jetzt vielleicht gehört hat.
Oh ja.
Wenn sich jemand, sollte es mal jemand hören, der sich nicht sicher ist, studiert es. Das macht super Spaß. Man lernt tolle Leute kennen und hat einen interessanten, sehr unterhaltsamen und abwechslungsreichen Arbeitsalltag.
Genau. Und in Zukunft können wir jeden, der irgendwie eine blöde Frage stellt, einfach den Link zu diesem Podcast schicken und sagen, hier, ja, investier mal 2 Stunden und dann reden wir weiter.
Das finde ich gut. Du interessierst dich für meinen Job? Hier.
Genau. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast.
Ich danke dir.
Also ich glaube, es ist vielleicht, also ich könnte mir gut vorstellen, dass die meisten Leute, die sich das tatsächlich von vorne bis hinten anhören, einfach selber Bibliothekare sind und die ganze Zeit nicken. Aber dann ist das auch schön.
An dieser Stelle hallo.
Genau. Hallo an alle ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen vielleicht.
Hi. Wir hoffen, es geht euch gut, passt auf euch auch.
Genau. Alles klar, also vielen Dank.
Ich danke dir, es war eine große Freude.
Ja, mir auch. Ich hoffe, dass du deinen Job weiterhin mit so viel Leidenschaft machen kannst, egal wo du nach der Station in Augsburg vielleicht unterkommst.
Gleichfalls.
Es war sehr schön.
Ich fand's auch super. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Mach's gut.
Mach's gut, ciao.